Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Muss ich, obwohl ich jetzt nicht der Host bin, muss ich trotzdem was sagen. Klar.
Ne? Du machst das immer so schön.
Ach, ja. Ja, hallo zur fünften Nerdic Talking Folge mit
Mario,
Bastian
und Thorsten. Und wir sind in einer neuen Location. Das heißt, es gibt heute weder Stuhlgeknarze, noch Katzen, die einen auf den Rücken springen, noch pfeifende Balkontüren.
Ja, wartet mal ab, was euch hier erwartet noch für Geräusche.
Wir sind nämlich bei Mario.
Genau.
Im schönen Studio hier.
So, heute.
Hast du denn dir die Folge letztes Mal angehört? Ich habe ja extra für dich Kapitelmarken noch
nachgeschaut. Ja, klar, die Kapitelmarken waren natürlich super. So konnte ich mir die für mich am interessantesten Dinge direkt anhören. Und so ungefähr 70 Minuten habe ich übersprungen. Die höre ich mir dann nochmal an, wenn ich, sobald ich mir einen PC mal kaufen werde. Was natürlich jetzt planmäßig nicht so in naher Zukunft steht, weil wer kauft heutzutage noch einen PC? Aber das kommt bestimmt.
Ja, ich habe ja für dich schon versucht, so als Ehrenrettung noch das gerade zu biegen, das Thema mit dem Reader, aber du wolltest ja nicht nochmal ausführlicher drauf eingehen, deswegen lassen wir es, ne?
Ich würde sagen, da gehen wir nochmal drauf ein, wenn der Google Reader gestorben ist und wir Alternativen gefunden haben. Ja. Oder ich oder jeder für sich, wie auch immer.
Bastian, weißt du, was der Google Reader ist?
Keine Ahnung.
Aber irgendwie sprechen gerade alle drüber. Immerhin weißt du jetzt ja, was Facebook ist, nachdem du dich...
jetzt weiß ich, was Facebook Geil. Ist, genau. Doch, ich hätte jetzt mal davon gehört. Jetzt weiß ich sogar viel mehr. Ich weiß doch ein bisschen was über
Google. Ich habe echt Angst, was du den Menschen da beibringst.
Und Pinterest und so habe ich jetzt richtig Halbwissen.
Mhm. Hast du einen Account bei Pinterest?
Nein. Ich habe noch nicht mal einen Fake-Account bei Facebook.
Ja, aber da könntest du ja eigentlich am heute mit anfangen, oder?
Nein. Ich habe schon erwähnt, dass mein Kater sogar auf Facebook ist.
Das hast du in der letzten Sendung gesagt.
Okay.
So gehört aber sich das ja auch.
Nicht. Nein. Nein.
Ist der denn extra in dieser Tiere-Facebook-Bereich?
Nein, der ist nur für Spotify da. Weil ich hatte es doch geschafft, irgendwie meinen Spotify-Account so zu verhunzen, dass der zwar kostenlos war, aber keine weder Werbeeinblendungen noch Werbeeinspielungen hatte. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann diese kostenlose Trial-Zeit gemacht und danach hatte ich dann leider wieder Werbung. Also du kannst ja einen Monat Premium umsonst machen und nach diesem Monat Premium war dann plötzlich Werbung da. Und dann habe ich versucht, das wiederzumachen, indem ich denen geschrieben habe, löscht bitte meinen Account. Das haben sie dann auch gemacht. Dann habe ich den wieder aktiviert und wieder alle Schritte so gemacht wie davor. Also das war halt im Prinzip allen Traffic zu Facebook irgendwie blocken mit der Firewall und irgendwie ein, zwei andere URLs noch. Und dann, also ich habe halt die Theorie, die wissen einfach zu wenig über mich, um mir sinnvoll Werbung geben zu können dadurch, weil die halt nur meinen Namen eigentlich haben. Mhm. Und ja, und deswegen habe ich einfach gar keine Werbung bekommen. Und als ich dann aber mein eigenes Facebook-Konto wiedergenommen habe, um es bei Spotify zu registrieren und eigentlich wieder alles genauso gemacht habe wie vorher, hatte ich trotzdem plötzlich wieder Werbung.
Okay.
Und dann habe ich halt einfach mir ein Fake-Konto angelegt und da habe ich dann gedacht, nehme ich halt meinen Kater.
Und dann jetzt hast du keine Werbung?
Jetzt habe ich keine Werbung auf Spotify.
Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass die nicht alles gelöscht haben?
Die Vermutung liegt nahe, ja. Mhm. Also haben halt den Haken auf deaktiviert gesetzt, als ich gesagt habe, löscht bitte alles, was ihr von mir habt, ja. Mhm.
Aber es gibt ja auch viele, die wirklich ihre Tiere jetzt einen richtigen Facebook-Account geben, wo dann drin steht, was ich habe heute Morgen Whiskas gegessen oder so. Da könntest du noch dran arbeiten.
Mal sehen.
Basti guckt schon ganz skeptisch. Von Basti jetzt
grad. Ich kann dich auch kurz ganz runterregeln, Basti, dann kannst du weiter essen. Weil heute zur großen Freude von Bastian wurden wir hier mit einer gedeckten Tafel begrüßt.
Hier ist kein Wasser und Brot. Hier gibt es vernünftige Getränke, hier gibt es ein bisschen was zu essen. Hier will man nicht auf so eine...
Wenn wir schnell durch sind, können wir nachher noch Pizza bestellen.
Das ist natürlich jetzt echt eine Verlockung hier mit den ganzen Leckereien da.
So muss das sein, als Vorlage.
Ja, aber was mir jetzt gerade einfällt, wo wir gerade schon wieder über Social Media sprechen, weil ich da auch am Wochenende mit meinen Teilnehmern drüber gesprochen habe.
Was für Teilnehmer?
IHK-Teilnehmer beim
Kurs. Es ist ja das Schlimme, der bringt Leuten irgendwas bei. Das ist ja auch
so. Der Dozent bei der IHK.
Ach so, und wie war das Thema?
E-Commerce Manager. Und da war jetzt an dem Wochenende Social Media Integration in Webshops.
Den hat er erstmal gelesen, was ist überhaupt Facebook? So,
und da bin ich jetzt aus. Da bin ich jetzt so nicht so der richtige Ansprechpartner für, ja. Aber was ich mich aber mit denen drüber unterhalten habe, was ich sehr interessant fand. Mal von eurer Seite gesprochen, was ist der Grund oder was wäre eine Intention für eine Privatperson, einen Twitter-Account einzurichten?
Also ich bin jetzt zum Beispiel eine Privatperson und ich habe ja einen Twitter-Account.
Aber was ist die...
Und der Grund ist doch, weil das eine neue Art der Nachrichtenaufnahme für mich ist. Also ich bin jetzt, es gibt vielleicht viele Gründe, es gibt auch viele, die machen das wie so ein Mikroblog, wo sie halt irgendwas reinschreiben. Ich schreibe jetzt relativ wenig rein, aber ich lese halt sehr viel.
Ja, ich meine, man kann ja aber auch trotzdem, man kann ja auch lesen, ohne einen Account zu haben.
Nee, dann kann ich ja, ich folge ja und sehe ja dann, was sie jetzt gerade geschrieben haben. Wenn ich jetzt nur einfach lese, ohne jetzt einen Account zu haben, dann gehe ich ja gezielt zu der einen Person und lese mir jetzt irgendwas von der durch. Das ist ja was anderes. Ich habe ja jetzt ich sehe ja jetzt, was die Leute jetzt gerade eben geschrieben haben, was mich jetzt vielleicht interessiert. Hier, was ich jetzt in einem Beispiel ist jetzt köln.de, jetzt interessiert mich, was in Köln passiert. Jetzt sehe ich hier, was hier gerade los ist. Oder von der Metaebene hier ein Hörertreffen. Wobei,
ganz kurz, diese Nachrichtenzeile aus Köln, da könnte man sich jetzt gerade mal einmal kurz drüber streiten, ob man die jetzt unbedingt so zeigen darf. Dass am Sonntagmorgen hat ein Mann Wein in einer Kirche in der Altstadt geklaut und wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Das sind natürlich so die Dinger, die muss man...
Ja, das ist jetzt... Also wie gesagt, ich lese ja auch, ich habe ja auch einen Reader, da könnte ich ja theoretisch, kann ich meine News entweder auf dem Reader lesen oder ich kann die halt jetzt hier auf Twitter lesen. Okay, und der Unterschied bei mir ist jetzt zum Reader. Reader lese ich jetzt wirklich jede Nachricht einzeln durch, gucken mir halt die Überschrift an und denke, interessiert mich das oder nicht. Bin ich jetzt bei Reader, bei Twitter ist es jetzt vielleicht, da muss ich jetzt nicht die ganze Timeline komplett durchgelesen haben. Da ist jetzt nur, was ich jetzt morgen, bin ich vielleicht in der Nähe von Köln, dann sehe ich jetzt zufällig irgendwas, was mich da interessiert. Oder hier ist jetzt die Metaebene, würde ich jetzt hier, also hier, die schreiben jetzt, dass da ein Hörertreffen ist von Tim Pritloff. Wäre jetzt ist jetzt eine gute News für mich, wenn ich jetzt Zeit hätte morgen, dann würde ich ja da hingehen.
Also du benutzt das aber als Privatperson nur, um zu folgen.
Also ich meine, ich folge hauptsächlich.
Auch Privatpersonen.
Ich meine jetzt das stimmt nicht. Ich so unterschiedlich. Ich schreibe jetzt auch mal was. Hier kann man ja jetzt sehen, was ich jetzt geschrieben habe. An irgendjemanden.
Also so gesehen ist ja meiner Meinung nach, oder wie ich das immer versuche zu übersetzen, ist ja Twitter nichts anderes als eine App für SMS-Broadcasting.
Ja, wenn das so meinst, aber es gibt ja viele, die jetzt ihre Sachen, die sie jetzt irgendwie entwickeln oder machen, wo sie jetzt hier einfach irgendwas zuschreiben.
Ich finde es schon interessant, wie lange man braucht, um was Interessantes zu finden.
Ja.
Also ich kann es halt verstehen für Unternehmen, die auf Events hinweisen wollen oder ähnliches. Oder für
zum Beispiel
für Prominente, die im Gespräch bleiben wollen und irgendwie den Hintergrund haben, dass sie sich unbedingt mitteilen müssen, damit sie im Gespräch bleiben. Aber als Privatperson, okay, zum Folgen kann ich es mir vielleicht noch vorstellen.
Also es gibt ja auch Leute, die sind hier befreundet, vielleicht auch in RL, und die schreiben eben auch ihre Sachen da rein, die dann mehr interessiert.
Aber machen die das nicht 90% der Zeit über Facebook?
Das ist unterschiedlich. Nicht,
weil, Facebook ist ja schon, da sind jetzt ja nicht unbedingt alle Leute, die man so cool findet und mit denen man sich gerne...
ja, das ist also, eh so ein Unterschied. Facebook sind mehr die Leute, die man, also finde ich jetzt, die man eher so kennt, oder jetzt weiß ich was aus der Schule, Freunde, Bekannte, sonst irgendwie. Und bei Twitter ist es eben mehr so Leute, die man interessant findet, denen man folgt. Oder eben auch Institutionen. Zum Beispiel hier, jetzt ist das, ist hier von irgendeinem Spiel, wo ich was, die mich interessieren, wenn die sagen, der Server ist down, der Server geht wieder an oder so. Das interessiert mich halt zeitnah.
Du sammelst da jetzt nicht so wie auf Facebook die ganzen flüchtigen Partybekanntschaften oder so.
Oder zum Beispiel hier.
Also es ist jetzt nicht so, dass du dich auf einer Party triffst und dann sagst du, hey, wie ist denn dein Twitter-Name? Ich möchte dir gerne folgen. Sondern du kriegst halt diese komische Anfrage auf Facebook, wo du dich ja letzte Woche drüber ausgelassen hast. Und das ist eben genau das nicht, weil auf Twitter, da suchst du dir wirklich genau aus, wem du denn folgen möchtest und was dich denn interessiert.
Oder hier, ich folge auch ein paar Leuten, die sind einfach lustig. Zum Beispiel hier der Alf von Melmac, vielleicht kennt den noch jemand von damals. Genau, der schreibt hier auch immer total lustige Sachen hin und da mache ich mich immer schlapp, wenn ich das lese. Und das liest man ja so nebenbei mal eben.
Der ist auch wirklich gut.
Die sind alle gut von dem, also nicht alle, aber die meisten.
Ja.
Und dieses Wir melden uns ist ja so ein Running Gag bei denen.
Da. Ja.
Ja, hat das ein bisschen geholfen? Also einfach mal ausprobieren. Kostet nichts.
Wobei, jetzt
du
ist
machst
es ja
keine
schon,
Schande drüber.
Aber jetzt ist es ja schon eigentlich durch. Sind wir uns ja auch einig.
Wo ist was durch?
Twitter ist doch schon eigentlich durch. Also
das
wenn,
ist doch jetzt Quatsch. Wenn, nur weil das jetzt nicht mehr der neueste Hype ist, wird es doch trotzdem ein Medium bleiben, womit man Informationen aufnimmt oder vielleicht auch verteilt.
Ja, aber wenn du es halt so nutzt wie du jetzt mit entweder der offiziellen Twitter-App oder der Webseite, okay, aber Fremd-Party-Apps werden ja alle früher oder später nicht mehr richtig gut.
Ach, jetzt machst du jetzt mach ich das Handy an, das hätte ich besser nicht machen können. Aber mein Tweetbot zum Beispiel, der hat ja ganz viele Lizenzen. Ich mach's mal aus. Ich wollte es jetzt eigentlich mal zeigen. Equipment hält ja nichts aus hier. Also mein Tweetbot, glaube ich, der wird ja, der hat ja die Lizenzen.
Ja, aber kannst du den jetzt noch?
Brauche ich ja nicht.
Ja, du hast es ja. Ich
ja, eben.
Aber das heißt ja auf der anderen Seite, die werden auch jetzt wenig noch machen, dass das irgendwie cool bleibt. Also die haben jetzt, wenn du halt ein Produkt hast, von dem du weißt, da kannst du keine neuen Leute
auslaufend
mit ansprechen, dann wird da halt, da werden vielleicht ein paar ganz schlimme Bugs noch gefixt, aber dass man jetzt sich noch was Tolles da überlegt, glaube ich, findet da halt nicht mehr statt. Naja.
Warten wir es ab. Also ich sehe es auf jeden Fall noch lange nicht als tot an.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich nutze es auch nicht so exzessiv wie du. Von daher.
Wer von euch benutzt denn Pinterest?
Ich habe es mir mal angeguckt, ich habe einen Counter, ich habe auch mal ein Foto oder so hochgeladen. Und ich habe auch einen da gefunden, der wirklich interessante Bilder da postet. Ach, das bin ich aber diesmal nicht.
Ja doch.
Nö.
Das musst du sein.
Also hier habe ich einen Flugzeugmodus drin.
Ja, aber du hast da ja noch andere Geräte.
Ja, aber die laufen ja über WLAN.
Ja, aber
letztes Jahr war ja, also Pinterest war ja eigentlich letztes Jahr gerade in Amerika der große Hype. Bei uns ist es ja mehr so langsam reingeschwappt. Und was ich interessant finde in Amerika, dass 75-80% der Nutzer in Amerika Frauen sind.
Ja, ja, das ist, ich wollte es gerade sagen, man sagt dem ja so ein bisschen so ein Frauennetzwerk nach, ne?
In Deutschland ist es ungefähr ausgeglichen. Also in Deutschland sind die Nutzer ungefähr ausgeglichen, aber in Amerika war es halt so, dass es 75-80% Frauenanteil hat.
Also ich hatte mir das am Anfang, habe ich öfter mal geguckt, fand ich auch einige tolle Fotos, aber mittlerweile hat es nachgelassen, interessiert mich jetzt nicht mehr so.
Also der Vorteil ist halt das Backlisting für Unternehmen.
Was heißt das Backlisting?
Dadurch, dass du immer mehr Referenzen auf Bilder von dir hast. Also du hast ja, wenn du da ein Bild pinnst, dann ist das ja eine Referenz auf dein Bild irgendwo auf deiner Homepage.
Ja.
Und jeder andere kann das Bild ja bei sich wieder repinnen, was dann eine weitere Referenz auf das Bild von dir ist.
Hm.
Google-Suchalgorithmus. Links.
Okay.
Hat er irgendwo gelesen. In Vorbereitung
genau.
auf seine Unterrichtsstunde.
Ich kenne einen, der hat mal drüber gelesen, dass.
Okay. Ja, wie gesagt, mittlerweile gucke ich halt eigentlich nicht mehr bewusst. Ich hatte auch, die App habe ich glaube ich auch letztens gelöscht. Ich mache das manchmal so, wenn ich ein Update sehe für eine App, die ich jetzt lange nicht mehr benutzt habe, ist das immer eine willkommene Gelegenheit, die App zu löschen.
Ich habe gedacht, die App mal wieder auszuprobieren, aber bei Mario wird gelöscht.
Ich bin ja auch von anderen Kreisen als Löschfix bezeichnet.
Mhm. Na gut, aber genug uninteressantes Zeug. Machen wir mit anderem uninteressanten Zeug weiter.
Okay.
Ja, ein Thema, wo ich ja mit euch unbedingt mal, das ist gut, wenn wir da zu dritt sind, wollte ich mit euch beiden drüber sprechen, über das Thema. Spannung steigt. Ich werde schon total mit Spannung hier angeguckt. Und zwar ist Apple ohne Steve Jobs 1,5 Jahre ohne Mastermind, wie eure Meinung dazu ist. So, hat Apple sich, also ist Apple eurer Meinung nach noch das Gleiche ohne Steve Jobs oder ist da der Innovationsmotor mit gestorben oder wie seht ihr Apple ohne Steve Jobs im Vergleich zu Apple mit Steve Jobs?
Also ich glaube schon, dass es eine Einbuße ist, auch wenn er jetzt nicht alles alleine entwickelt hat. Aber ich denke mal, eine Einbuße ist es schon. Er hat, glaube ich, schon viele Vorgaben gemacht. Und ich hoffe auch, dass die, also ich sehe jetzt nicht, dass es da vorbei ist mit Apple, aber ich hoffe halt, dass die weiterhin noch tolle Produkte und tolle Ideen auf den Markt bringen. Aber so ganz revolutionäre Dinge wird wahrscheinlich immer schwieriger.
Wobei ja angeblich die Sachen, die jetzt rausgekommen sind, waren ja noch Sachen, also an den Designs hat er ja wohl noch mitgearbeitet. Also ja. Die haben schon nicht nur immer, wie soll das nächste iPhone aussehen, wie soll das nächste iPad aussehen, sondern man hat immer schon so die nächsten 2-3 Iterationen geplant gehabt. Und da hat er wohl auch noch jeweils mitgesprochen. Aber ich denke auch sicher, dass es ein Verlust, und zwar nicht nur für Apple, sondern für die ganze Welt ist, dass Steve Jobs nicht mehr da ist. Aber halt, wie Marius sagt, also Apple ist natürlich mehr als nur Steve Jobs gewesen.
Wobei du ja auch schon gesagt hast, dass dir aufgefallen ist, dass die neuen Präsentationen, also im Vergleich zu den Präsentationen, die damals der Steve Jobs immer gehalten hat, die neuen Präsentationen deutlich technischer geworden sind.
Das stimmt, ja. Das hatte halt Steve Wozniak hatte das mal auch als erster so, glaube ich, gesagt gehabt, dass das, dass er sich wundert, dass da jetzt drauf rumgeritten wird, dass es ein Dual-Core, Quad-Core-Prozessor ist und mit irgendwelchen Angaben, das ist jetzt, also das war ja bei der letzten so krass, bei der letzten Präsentation ist es jetzt 30% dünner und 70% schneller und, 70% heller, also das waren immer alles so dieses, what? Ne? Also sagt doch einfach nur, es ist besser, das reicht doch schon.
Und, das ist amazing.
Ja. Ich meine, unter Steve Jobs gab es natürlich auch ein paar Schattenmomente, also die Präsentation, wo er eine Keynote eingerufen hatte, um zu sagen, dass jetzt die Beatles auf iTunes sind. Das ist natürlich so, das, wo auch alle gedacht haben, oh wow, hier wird die Welt verändern, hat er gesagt. Und und dann waren alle ganz gespannt und dann hat er halt die Präsentation gemacht und aber das war wahrscheinlich, weil sich keiner getraut hat zu sagen, hier, Steve, vielleicht ein klein bisschen
keine gute Idee
halten, so. Aber für ihn war das da halt, dann macht man das halt so.
Ja. Wie ist denn deine Meinung?
Also ich sehe es, wie sie solche Thorsten mich sehr überrascht angucken wird, aber ich sehe es ähnlich wie Thorsten, dass es jetzt nicht nur Apple-seitig ein Verlust war, sondern einen generellen Verlust, dass der Steve Jobs nicht mehr da war, weil er halt auch ein sehr, sehr eigener Charakter war und mir auch sehr sympathisch, auch gerade im, wenn man sich mal so die letzten Interviews angeguckt hat, es gibt auch eins von, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr das ist, aber ich meine, das wäre ungefähr 1,5, 2 Jahre bevor er gestorben ist gewesen, wo er mit Bill Gates über eine Stunde in so einem Interview mit einem älteren Mann und seiner Frau sitzt, und die beiden sich halt über so die Vergangenheit unterhalten und sowas, wo man wirklich gemerkt hat, dass zwischen den beiden rivalisierender Respekt herrscht. Mhm. Also, dass die beiden sich wirklich auch gegenseitig respektieren, auch wenn sie zwischendurch aber mal auch einen Spruch vielleicht über den anderen ablassen, aber dass beide sich auch wirklich gegenseitig respektieren. Mhm. Und ich glaube halt, der Bill Gates ist ja wirklich mehr so der Techie, der wirklich auch technisch sich super auskennt und technisch gut, also technisch einiges drauf hat, aber der Steve Jobs halt ein genialer Designer war, oder technischer Designer, nennen wir es mal so. Und ich glaube schon, dass man das in der Zukunft von Apple-Produkten spüren wird, dass er nicht mehr da ist. Also ich sage jetzt nicht, dass Apple-Produkte jetzt ziemlich schlecht sind oder dass die Apple-Produkte schlechter werden, aber ich glaube, dass man das schon spüren wird, dass er nicht mehr da ist und dass mit ihm zusammen die Produkte vielleicht noch mal etwas anders gewesen wären.
Ja, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, von damals irgendwie über $700 auf jetzt $400, das ist ja schon, da bist du vielleicht nicht alleine mit deiner Vermutung, sagen wir es mal so. Wer hat denn den Film Ice Thief geguckt? Ein ganz lustiger Film, der jetzt gerade letzte Woche im Internet irgendwo aufgetaucht ist.
Du fandst ihn also lustig und hast ihn geguckt?
Ja.
Also ich habe mir den Ratschlag von 9to5Max, den habe ich beherzigt.
Und, den nicht zu gucken?
Da hieß es halt, ich habe den Scheiß geguckt, jetzt müsst ihr euch nicht angucken.
Also ich habe mir jetzt nicht ganz bewusst geguckt, ich habe noch was nebenbei gemacht. Aber ich fand auf jeden Fall mal lustige Szenen dabei. Und es ist halt, sagen wir mal, es hat jetzt mit der Realität nicht so viel zu tun, sondern es werden halt da wahllos irgendwelche Dinge durcheinander gewürfelt. Eben auch, weil du es jetzt gerade so sagtest, fiel mir das ein, wie er dann Bill Gates trifft und dann trifft er dann nachher irgendwie die Frau von Bill Gates und die haben dann irgendwie da virtuell Sex und so ein Kram. Es ist irgendwie alles lustig gemacht, durch ein lustiges Durcheinandergewürfel. Und also ich fand, man kann sich das mal angucken.
Muss ich jetzt zugestehen, höre ich jetzt zum ersten Mal von dem.
Wir können den Link ja mal in die Shownotes setzen, aber wenn Thorsten sagt, er will, irgendwo wurde es nicht weiterempfohlen. Ich fand's in Ordnung.
Ja, oder einfach, ich glaube, auf YouTube findest du den, ne?
Ja, Ice Thief.
Ice Thief, genau.
Welchen Film ich ja nicht schlecht fand, war der, muss ich kurz überlegen, wie er hieß. Da geht's auch um das Leben von den beiden. Also
Piraten von Silicon Valley.
Ja, die Piraten von Silicon Valley.
Titel davon, oder?
Silicon Valley Story heißt da, glaube ich, im Original. Auf jeden Fall, ich kenne unter die Silicon Valley, the Silicon Valley Story. Den fand ich gar nicht schlecht. Also der gefiel mir sehr gut, der Film. Ist jetzt nichts für super Abendunterhaltung, sondern einfach so ganz interessant, so ein bisschen mitzubekommen, wie das alles so abgelaufen ist.
Aber ist der denn schon irgendwie 14 Jahre alt oder 13 Jahre alt?
Ja, das war 99.
Ja, der ist alt, der Film.
Okay.
Genau, das ist der.
Also es ist jetzt nicht bis in die neueste Ära alles reingezogen.
Also er endet damit, Achtung, Spoiler-Alarm.
Jetzt nicht Spoiler, nicht, vielleicht will ich ja nochmal gucken. Okay.
Ja, aber du kennst ja auch ungefähr die Geschichte von Apple und
es geht jetzt mehr darum, wo er in der Zeit endet. Es geht jetzt darum, wo er in der Zeit endet.
Okay.
Genau, also als Microsoft sich bei Apple einkauft, da ist ungefähr der Schnitt.
Okay.
An der Stelle, also bis zu der Stelle geht der Film. Ja, so chronologisch.
Ja.
Aber das davor
ist ein sehr guter Film auf jeden Fall, ja. Ist natürlich einfach aufgrund der paar Jahre, die er schon auf dem Buckel hat, jetzt so cineastisch nicht unbedingt so.
Deswegen meinst du, das ist keine gute Abendunterhaltung, ja. Ist jetzt nicht so, man sagt, wir heute Abend gucken uns einen schönen Film an, sondern
kein Popcorn-Kino.
So, genau, wenn man wirklich den Film einfach mal so oder die Geschichte davon noch so ein bisschen miterleben möchte, dann. Und ist auch von beiden Teilen ungefähr gleich viel gehalten, also Microsoft und Apple. Ist jetzt kein reiner Apple-Film oder kein reiner Microsoft-Film, sondern wirklich von beidem einiges dabei.
Ja, das halt auf der einen Seite.
Wie Windows entwickelt
ja, oder? Ja, also erstmal die beiden Steves und auf der anderen Seite eben Steve und, also Bill Gates und
Steve Ballmer.
Steve Ballmer.
Wir brauchen die Räuspertaste.
Ja. Wie gesagt, ich habe da schon so viel probiert und in Software lässt es sich schlecht realisieren und Hardware weiß ich nicht.
Okay.
Da gibt es vielleicht was, aber leider. Das ist halt die traurige Wahl. Theoretisch das kannst du ja gerne übernehmen. Du hörst dir einfach da das alles nochmal an und schneidest dann immer alle Räusper und Huster aus den einzelnen Spuren raus. Wenn du das machen möchtest, gerne.
Okay, wir brauchen doch keine Taste.
Wobei ich wahrscheinlich auch, wenn ich dir das dann per Netz schicken würde, also entweder sind deine 10 GB dann relativ schnell weg oder du musst halt eine Woche lang
denken, das bringt laden, dann auch nicht. Dann auch aber heute können wir es hier lassen.
Das ja. Gut, dann gibt's also heute dann zum ersten Mal eine gemasterte Folge nachher.
Auf keinen Fall.
Aber das Gute daran, dass jemand bei Apple nicht mehr ganz so strikt sagt, das machen wir nicht, ist eben, dass es auch sowas wie ein iPad Mini plötzlich gab. Das war ja auch erst möglich, nachdem.
Stimmt.
Also ich habe ja eh die Theorie mal irgendwo gehört und ich finde die auch ganz gut, dass Steve eigentlich auch oftmals derjenige war, der nicht nur gesagt hat, was man macht, sondern auch bei vielen Sachen eben ganz kategorisch gesagt hat, das machen wir nicht. Und viele dieser Grundsatzentscheidungen, wie zum Beispiel, es gibt kein Blu-ray-Laufwerk in Apple-Geräten und beziehungsweise noch nicht mal eine gescheite Blu-ray-Unterstützung ja im Endeffekt, zu ja, eben dieses Thema damals mit den Tablets, dass die halt eben 10 Zoll sind und alles andere blöd ist. Also das ist ja bei vielen Sachen einfach immer so. Man hört es trotzdem.
Aber nicht so laut.
Ist einfach alles viel zu empfindlich. Naja, aber das ist jetzt vielleicht auch dann mal demnächst noch andere Sachen geben wird.
Habe ich euch schon meinen neuen Lichtschalter gezeigt? Als kleine Überleitung auf das übernächste Thema.
Wenn es jetzt noch funktioniert. Ach, du musst irgendwo anrufen, damit es funktioniert, oder?
Toll, wow. Ne? Ich kann mit meinem Fritz-Decktelefon das Licht da drüben ein- und ausschalten. Ist das nicht toll?
Okay, Bastian guckt gerade wieder.
Das ist sowas für dich. Das ist was, also das ist was für Leute, die auch bei Twitter sind.
Genau.
Also es gibt manche Dinge, da überlege ich manchmal noch, die nette Gimmicks sind, aber...
Nein, es hat ja was mit unserem vorletzten Thema zu tun, dass ich mir dort einen Raspberry Pi gekauft habe, nachdem ihr mir den ja so wärmsten empfohlen habt.
Genau, fangen wir damit an. Wie ich habe ja schon letztes Mal erwähnt, dass du so verliebt in das Gerät bist und
ja, ich finde es echt super. Also ich habe da Freude dran an dem kleinen Gerät, macht Spaß. Und das Schöne ist eben für mich, dass ich nicht nur quasi von irgendwelchen Festplatten in Anführungszeichen irgendwas streamen kann, sondern da sind ja auch so Plugins, die Raspberry Pi anbietet. Und da war zum Beispiel ein Plugin von South Park. Und meine Kinder, die gucken ja immer gerne South Park, dann gucken wir zusammen South Park. Und früher habe ich das immer so gemacht, dass ich dann halt hier über die southpark.de oder com kann man ja die Filme ganz normal sich angucken. Und habe dann immer per Airplay Mirroring die Sachen übers Apple TV auf dem Fernseher gebeamt und konnte dann währenddessen, wir halt South Park gucken, konnte ich natürlich mit meinem MacBook nichts machen. Das war natürlich immer doch eine starke Einschränkung. Und das ist natürlich jetzt super, weil man halt durch dieses Plugin kann ich eben diese South Park-Folgen auch können wir direkt gucken. Das ist schon echt eine schöne Sache. Also es macht Spaß damit. Und jetzt mittlerweile ist der aber nicht mehr hier oben, sondern ist das ins Schlafzimmer runtergewandert. Ich habe mir ja dann noch so einen kleinen WLAN-Stick gekauft dafür, der da direkt unterstützt wird, ganz praktisch, auch ein ganz kleines Ding. Und da werde ich jetzt halt auch diese AVM-Fritz-Steckdose, die ich jetzt euch da gerade gezeigt habe, die wird jetzt auch dahin kommen, weil dann kann ich darüber dann den Raspberry Pi auch abends ein- und ausschalten, ohne quasi das Bett zu verlassen.
Mhm. Kannst du noch einfach anlassen?
Nee.
Weil ich glaube, bis du die 60 Euro an Strom raus hast.
Ja, aber der leuchtet immer nachts.
Ach so.
Und,
ja, dann ja kauf dir ein schwarzes Gehäuse.
Wichtig. Nee, ich finde ein Gehäuse ja nicht schön.
Doch, ich habe mir dieses durchsichtige Gehäuse
gekauft. Ja, gut, durchsichtig. Ist ja, dann sieht man ja noch wenigstens etwas. Aber jetzt das Ganze oben.
Das sind doch wahrscheinlich hinterm Fernseher jetzt liegen.
Ich habe hinterm Fernseher liegen, richtig.
Ja.
Trotzdem möchte ich den an- und ausmachen.
Okay. Ja, ja, es ist ja auch.
Und dafür ist eben eine mögliche gute Verwendung für diese Steckdose.
Okay. Du hattest das mit dem Telefon gerade gemacht, ne?
Ja, ich habe das mit dem Telefon gemacht. Also man kann über das Fritz-Telefon, was an die Fritzbox angeschlossen ist.
Das geht dann über. Ist das eine Nebenstelle, die da anrufen muss, oder geht das über?
Nö, das geht über das Menü.
Ach so. Aber könnte man das auch so konfigurieren, dass du eine Nebenstelle anrufen musst?
Weiß ich nicht.
Weil dann könnte man
das geht über Menü, Smart Home nennt sich das hier. Mhm. Und da sehe ich das. Dann sehe ich auch den Stromverbrauch, den das Gerät gerade hat. Ich kann das eben auch übers quasi übers Netz machen, übers Internet machen. Über die Web-Oberfläche, wo man ja auch alles Mögliche einstellen kann mit Timer und Stromverbrauch und diese ganzen Sachen kann man sehr vielfältig einstellen. Und man kann eben auch über diese Fritz-App, MyFritz-App, kann man das eben auch steuern. Man könnte es sogar von der Entfernung, also von, wenn man nicht zu Hause ist, steuern. Allerdings habe ich dabei festgestellt, dass man sich da anmelden muss, erstmal bei Fritz, und dann braucht man halt das ist quasi einen Zugang von außen. Und da ich das wahrscheinlich dann doch eher selten mache, habe ich da jetzt mal drauf verzichtet, das so zu machen.
Okay.
Aber ich finde es halt, irgendwie hat mich das direkt von Anfang an begeistert, diese Steckdose, als die Anfang des Jahres quasi angekündigt wurde und es gab Ewigkeiten Lieferschwierigkeiten. Ich hatte die schon vor Monaten bestellt und bin jetzt froh, dass ich eine gute Verwendung gefunden habe, mit dem Raspberry Pi das Ding zu benutzen.
Was du dir ja noch angucken könntest, ist ja auf dieser Fritzbox gibt es ja diesen, ich habe das da auch aufgeschrieben irgendwo, heißt das FEM? Das läuft auf einem ganz anderen Port dann. Also das ist nicht in dem normalen Webinterface von der Fritzbox, sondern das ist dann Fritzbox Doppelpunkt irgendwas. Aber ich gucke mal immer, wie das heißt. Es ist ja weiter unten, glaube ich. Und noch weiter runter. Genau. FHEM heißt das genau. Das ist halt so ein Home Automation Server, der so auf relativ offenen oder auf ganz offenen Standards irgendwo
basiert.
Und da ist dann halt eben das Interessante, dass diese Fritz-Steckdose, also erstmal das Gute daran ist ja, dass sie überdeckt irgendwo funktioniert, weil deckt ja eigentlich, also zum einen hast du es halt eh und es ist eben jetzt mit weniger Overhead als ein WLAN und auch mit weniger Problem als eine WLAN-Steuerung. Das war aber schon das, wo du gerade da warst.
Aber dieses FHEM ist jetzt unabhängig von Fritz. Das ist so ein Home-Server,
genau, es ist
womit ich irgendwas steuern kann.
Genau, das ist Open Source. Du kannst ja mal auf Screenshots gehen.
Und da kann ich jetzt Fritz-Hardware einbinden.
Also erstmal auf der Fritz-Box läuft das als Service drauf. Ja?
Okay.
Dieser FHEM-Server. Und dann gibt es halt eben verschiedene Komponenten, die sich damit koppeln lassen. Und interessant finde ich ja immer, weil im Endeffekt ein einzelnes Teil zu haben, was du schalten kannst, ist ja relativ witzlos. Schön wird es ja dann, wenn du, keine Ahnung, jetzt einfach so ein, du machst es halt, keine Ahnung, hast einen Helligkeits- oder einen Bewegungssensor und dann geht das Licht halt eben dann an, wenn es sinnvoll ist, dass das Licht an ist.
Mhm.
Oder ja, so diese Beispiele mit, ich mach's Fenster auf und die Heizung wird runtergeregelt. Sowas kannst du damit alles realisieren. Gibt's natürlich auch immer alles schon fertig zu kaufen irgendwo, aber A, macht das weniger Spaß und B, ist das halt auch meistens teurer. Und das ist halt so ein ganz cooles, ganz cooler Ansatz, das mal damit zu machen.
Mhm.
Das wäre halt interessant, ob du dir das vielleicht auch irgendwann mal anguckst, wie das so funktioniert, weil, also bei mir kann ich es halt eben nicht so sehr sinnvoll nutzen im Moment.
Ja.
Und ich meine, dass das halt, das war mal mit irgendeiner Labor-Firmware-Version von der Fritzbox gekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mittlerweile auch in der normalen Version mit drin ist. Das ist einfach,
wie mit drin ist?
Ich denke, das ja, muss gehst, man dann. Nein, du gehst einfach auf Fritzbox und Doppelpunkt irgendwas. Jetzt müsstest du halt
ach so, einen Port okay. wissen
davon. Mhm. Und dann könntest du da drauf gehen.
Okay.
Bei uns würden die Tasten übrigens nicht Räuspertaste, sondern Knuspertaste heißen dann. Das ist echt so verlockend.
Das ist der Nachteil, wenn man da was hinstellt.
Na ja, genau. So, und du hast ja so eine Steckdose, mit der du jetzt im Moment das Licht anmachen kannst. Und ich habe mir auch was gegönnt. Oh mein Gott, das ist krass, Basti. Komm, knusper mal eben zu Ende und dann das kann ich mich nicht konzentrieren.
Hm. Hast du keine Pausetaste?
Warum?
Dann können wir das auspausieren.
Ach, pablapap.
Bin ja schon fertig.
Genau. Auf jeden Fall habe ich mir Lampen geholt, die man schalten kann.
Die man schalten kann. Wie machst du denn bei dir zu Hause das Licht an
und
aus?
Ich mach den Lichtschalter an und aus nach wie vor. Also der große Impact. Wie,
du hast so eine App oder
ja, nicht? Aber der große Impact, der war jetzt noch nicht da. Also es hat Spaß gemacht. Also erstmal überhaupt, also gekauft habe ich mir von Philips Hue dieses. Es gibt so ein Starter-Pack mit drei Birnen und der quasi Basisstation. Das ist halt so eine Bridge, die wird ins LAN gestöpselt und spannt dann ein. Oh, mein Handy ist auch auf Flugmodus. Spannt dann ein Zigbee, heißt glaube ich der Standard.
Philips-Standard.
Nee, es ist auch was Offenes. Hm? Mhm. Genau, da ist auf jeden Fall die Starter-Kit da oben und das ist diese, genau, das links, das ist diese Basisstation.
Okay.
Die sieht von der Größe her ungefähr so wie ein Rauchmelder aus, hat ein paar Lämpchen und einen Knopf und wird halt, wie gesagt, an A natürlich Strom und B an ans LAN angeschlossen. Genau, und da das Erste, was ich zu dem Thema, also das Erlebnis fing ja schon mit dem Kauf an. Musst du jetzt auf beiden Geräten Dinges gleichzeitig spielen?
Nee, ich wollte es ausmachen.
Ach so, okay.
Ich suche noch nach
irgendwelchen Geräten, die irgendwo krachten. So addicted, der eine ist hier an seinem, ich dachte, wir haben jetzt immer hier Handy- und Laptop-Verbot.
Ja, ich habe noch alles ausgemacht jetzt.
Ja. Jedenfalls war ich im Apple Store, um das zu kaufen, weil kriegt es in erster Linie im Apple Store. Bin dann halt da rein, hab das im Regal gesehen, hab's mir gegriffen und hab dann halt, kennt man ja, du suchst irgendeinen Sales Droid im Apple Store, der dir mal eben schnell Geld abnimmt. Und ich mache das dann immer so in Oberhausen im Zentro, gibt's halt in der Mitte nochmal ein so ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie eine Kasse. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich die Kasse, sondern du kannst halt da ja einfach zu jedem hingehen und sagen, ey, hier, ich will mal eben bezahlen. Auf jeden Fall stelle ich mich dann einfach immer blöd dahin mit irgendwas in der Hand. Das sieht dann schon so aus, ey, da möchte ich jemand gerne bezahlen. Und früher oder später kommt dann auch immer einer. Und dann hat er mich aber auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier einfach zu jedem hingehen könnte und sagen, ich so, ja, aber sind ja auch alle beschäftigt und hier kommt meistens einer. Meint er, ja, aber du kannst ja auch einfach selber bezahlen. Mit deinem Handy. Mit der Apple Store App da drauf. Ich sage, ja, kann sein, guck ich mir mal irgendwann an. Ja, wenn du willst, kann ich das eben zeigen. Ich sag, also wollte er mir dann bei sich zeigen, wie es geht. Ich sage, nee, nee, das kriege ich dann schon hin. Dann, ja, Entschuldigung, ich wollte ja nicht zu nahe treten. Ne? Dann, alles klar, mach mal irgendwann. Und dann gedacht, ach komm, hört sich eigentlich doch ganz cool an. Schau dir das mal an. Dann habe ich halt mein Handy rausgeholt, habe dann die Apple Store App gestartet. Mhm. Der hat dann natürlich sofort gesehen, ah, du bist hier gerade im Zentro. Und dann gab es da einen Punkt unten Express-Checkout. Den habe ich gedrückt. Dann musste ich mich noch einmal einloggen mit meiner Apple-ID. Weil ich das erste Mal gemacht habe, hat er dann halt wieder hier meinen Verifizierungscode von der Kreditkarte abgefragt. Da habe ich dann auch noch ein bisschen eingegeben.
Dann, das heißt, iTunes-Guthaben geht nicht, ne?
iTunes-Guthaben geht nicht, nee. Da wären sie schon blöd, ne? Ja. Hätten sie schön 20% oder mehr gespart. Nee, das geht nicht. Auf jeden Fall, dann hältst du halt den Barcode, der auf diesem Teil draufklebt, vor die Kamera vom iPhone, fotografierst das ab und drückst einmal unten auf Bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt? Ja, jetzt gehst du mit dem Teil raus.
Sehr geil.
Ich sage, wie, aber ich kann da jetzt nicht einfach
hier... keine Tüte vom Himmel, ja?
Genau, ich kann da jetzt nicht einfach hier ins Regal greifen, mir irgendwas mit meinem Handy rumklicken und rausgehen. Ja, doch, klar. Na, also einfach dieses, ich habe hier niemanden, der gerade Geld von mir genommen hat und mir das Produkt dann übergeben hat und so einfach, ich fühlte mich jetzt nicht so, als hätte ich es gerade gekauft. Es war irgendwie so, meine Freundin war ja dabei, die hat dann auch gesagt, ja, aber ist auch ein bisschen, lädt ja schon ein bisschen ein zum Missbrauch irgendwie, ne? Und dann, also, naja, wir gehen halt davon aus, dass unsere Kunden keine Diebe sind.
Und naja, sicherlich wird's, wir gehen da davon aus, das widerspricht jetzt so ein bisschen den Berichten über die Kameras, die bei Apple in den Apple Stores an überall verteilt sind, selbst in den Sozialräumen.
Ja gut, sie gehen davon aus, dass die Kunden keine Diebe sind. Die Mitarbeiter,
sollen froh sein, dass sie jetzt einen Betriebsrat aber haben.
Wo,
ja?
Wo ich jetzt gerade höre, dass das ja so eine tolle Technik ist und dass das ja so toll ist, dass man das abscannen kann und damit bezahlen kann. Was, können wir mal kurz drüber sprechen, was man mit NFC machen kann und ob das das iPhone kann?
Da geht's ja nicht drum, nicht. Aber
immer diese Polarisierung.
Ich sag mal so, bei Mediamarkt kann ich jetzt auch nicht mit NFC bezahlen. Von daher, also ja, wenn ich jetzt überall auf der Welt mit einem NFC-fähigen Handy bezahlen könnte und nur im Apple Store nicht, dann würde ich auch sagen, was ist denn das für ein Scheiß, dass ich das mit dem iPhone nicht kann. Aber solange es ganze, weiß ich nicht, eine Kaffeekette und
Nein, aber gerade das ist doch, also gerade das, was jetzt das bei Apple. Ja, gut, da, toll, da kann ich den Code einscannen, aber genau für sowas ist das ja gedacht. Genau für solche Einsatzzwecke ist ja diese Technik gedacht, dass ich das einfach da dran halte und damit bezahle.
Ja, aber da müsste ja, ich hab's ja, da müsste ja an dem, was ich kaufen will, auch ein NFC.
Oder einfach nur
dran sein. Ich hab ja im Endeffekt, dann hätte ich halt dann mein Handy irgendwo, ich hätte es auch erst abfotografiert, den Barcode, weil das will ich kaufen. Und dann hätte ich das Handy, anstatt einfach da auf dem Handy zu klicken, okay, hätte ich einfach dann mein Handy irgendwo hingelegt und dann nochmal damit bestätigt, dass ich es
kaufen will. Geht das nicht mit RFID-Etiketten?
Ja, wenn du so eine Kasse hast, wie das in so Versuchen sind, wo du dann alles in deinen Kassenkorb reinlegst und dann fährst du halt über einen bestimmten Bereich und wirst dann siehst du halt die Quittung. Aber das wäre ja jetzt hier was anderes. Genau, du hast ja in dem Sinne halt keinen, da müsstest du ja am Ausgang dann quasi nochmal so ein Scan dann sein und dann alles, was sie hier mit rübernehmen, müssen sie jetzt bezahlen.
Du hattest halt im Endeffekt überhaupt keinen Ort oder keine Apparatur, die du benutzen musstest. Sondern du hast halt eben einfach Handy, Produkt, was du kaufen willst, klick und gehst raus. Was ich allerdings noch sagen muss, am Ausgang stand schon einer, der hatte ein iPad in der Hand und ich denke, der wird da auch sehen, was da gerade wo gekauft wurde per Express-Checkout. Und wenn du jetzt mit irgendwas unterm Arm da rausgehst, was da nicht auf der Liste steht, dass es gerade einer gekauft hätte, dann wird er wahrscheinlich dich nochmal vielleicht doch
freundlich fragen.
Aber ist halt die Frage, ob sich das dann lohnt.
Ja doch, da haben sie
dann immer, der wird wahrscheinlich noch was anderes machen.
Der steht genau,
der sagt auch guten Tag.
Der sagt auch guten Tag, genau.
Und was mich aber wundert, ist, dass auf diesen Verpackungen nicht irgendwas drauf ist, was überhaupt piept.
Ja, das
also das finde ich jetzt schon komisch.
Weil das
schließt oder ob die aus. Vielleicht, nee, das kann ja nicht. Die können das ja nicht für das Teil ausschalten.
Ja, ja doch.
Es weil du hast ja, der Barcode ist ja jetzt nicht für das Teil spezifisch, sondern allgemein für die Teile.
Weiß man nicht, weil der Barcode war draufgeklebt. Das war halt nicht der, ich habe jetzt nicht einfach den Barcode von.
Ach so. Ja, vielleicht ist das einmalige Ding. Das
könnte natürlich auch nochmal sein, dass da.
Man sollte doch mal irgendwas einfach so rausschleppen.
Nur um zu nur gucken, was piept.
War nur ein Test, wäre man gerade auf den Boden gedrückt.
Wird. Wir haben es ja jetzt vorher angekündigt, oder nicht?
Nein, oder
hören Sie in unserem Podcast nach.
Ansonsten könnte man es ja sogar auch für die Produktreihe gerade mal ausschalten, für ein paar Minuten dann oder so. Also hat gerade einer einen
Philips Hue. Ja, das können wir ja auch mal ausprobieren. Wir kaufen mal drei von den Lampen.
Ja.
Und laufen mit 10 raus.
Und der vierte geht dann so raus, ja.
Ja, ist auf jeden Fall cool.
Ja, das fand ich auf also jeden
von,
Fall.
Also war so wieder vom Faktor her ist es cool. Andererseits ist es natürlich.
Wie gesagt, das Gefühl.
Hast du wieder einen eingespart, ne? Aber.
Ja, aber kannst halt
noch schneller
dein Geld
ist ausgeben. Ist ja schon praktisch,
das
ne?
Ist ja immer das Schöne daran.
Finde ich
und dann habe ich halt noch gefragt, wo ich denn die Tüten dann herbekomme. Und dann meinte er, ja gut, die geht ja innerhalb von ein paar Sekunden und hat mir dann noch eben schnell eine Tüte rübergeschmissen. Weil das, ich meine, mit so einem Ding in der Hand dann da in die nächsten Geschäfte zu laufen, da habe ich halt auch wenig Bock dann drauf. Ne? Also da will man schon gerne eine Tüte haben. Mhm. Also das fand ich halt wieder cool. Das war mal wieder bei jedem Besuch im Apple Store gibt es irgendwas Neues zu entdecken. Und es war wieder mal,
genau. Also ich hatte mal diese Eincheck-App, also ich habe die gleiche App beim Einchecken an der Genius Bar benutzt und da sollte dann angeblich dann auch ich eine Nachricht kriegen, wenn derjenige auf mich zukommt. Mhm. Ich hatte mich aber parallel auch bei den Typen da vorne gemeldet und ja, die Benachrichtigung kam nicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch war, weil ich mich halt parallel nochmal da gemeldet hatte.
Ich habe das auch immer gemacht, dass ich mich gemeldet habe, ja. Und dann bleibe ich auch schön brav da sitzen, wo man mich
hinsetzt. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig.
Das ist ja auch krass. Ich brauchte jetzt einen Termin für meinen Apple TV. Und ich konnte dann irgendwie für, also gestern konnte ich dann frühestens für Mittwoch, glaube ich, einen Termin wieder machen.
Ja, sind immer gut ausgebucht. Das ist
echt
immer
krass, ja.
Jetzt erzähl doch nochmal eben zu Ende von deiner HUE-Lampe.
Genau, und dann habe ich halt diese Hue-Lampe zu Hause in Betrieb nehmen wollen. Die Experience wäre eigentlich ziemlich straightforward gewesen. Eigentlich musste man nichts mehr einstellen, weil die sind schon fertig konfiguriert. Bei mir ging es aber irgendwie nicht. Und ich habe nachher herausgefunden, ich habe einfach nur die Lampe nicht fest genug ins Gewinde geschraubt. Also irgendwie war sie nicht ganz drin. Und das hat dann ein bisschen mehr Arbeit gemacht als nötig. Weil ich habe halt dann angeschaltet. Und das erste Problem ist halt eben, du schraubst die Birne in die Fassung rein und machst dann am Lichtschalter an, geht nicht, machst wieder aus, machst wieder an, machst wieder aus und weiß jetzt schon gar nicht mehr, habe ich die jetzt an oder aus. Und dann versuchst du die zu finden, findest, weil ich habe natürlich gedacht,
nochmal eben eine Zwischenfrage. Ja. Dieses kleine Gerät, diese Bridge, die man jetzt hier sieht, die funkt aber dann an die Lampe. Also in der Lampe ist irgendein Funkgerät.
Genau,
oder?
Genau.
Okay.
Und es ist halt eben, wie gesagt, dieser Zigbee-Standard, glaube ich, heißt es. Und einer von den Vorteilen davon ist zum Beispiel, dass das eben, dass das Signal über diese Dinger direkt geroutet werden kann. Also wenn du jetzt fünf so Birnen hast und dann, die fünfte Birne ist gar nicht direkt erreichbar von dem Switch aus da, von diesem Access-Gerät, dann kann das halt eben von den Birnen weiterspringen, das Signal, okay, dass der da hinten ausgehen soll.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall eben die Inbetriebnahme war. Eigentlich funktioniert die super, du schraubst sie rein, machst Licht an und das war's. Meldest halt dann für die Steuerung gibt es halt eine Android- und eine iOS-App. Und die App musst du einmal mit dem Gerät pairen, indem du da auf diesen Knopf drückst. Also sagt er dir auch, du startest die App, dann sagt er dir so, jetzt drück mal den Knopf. Dann drückst du den Knopf.
An dieser Bridge.
Genau. Nee, ja, an der Bridge ist der Knopf, genau. Du drückst den Knopf und dann kannst du von deinem iPad oder deinem iPhone aus das Licht ausmachen. Oder anmachen, wenn es denn dann vorher an war. Weil natürlich der Schalter weiterhin, wenn er den Strom abschaltet, dann war es das halt.
Klar. Ne?
Da finde ich aber dann auch eben eine ganz coole Sache, wie sie es gemacht haben. Wenn du wenn du halt eben Licht anmachst, dann geht die Birne unabhängig von dem, was sie zuletzt war, geht sie immer an. Das heißt, du kannst immer am Lichtschalter Licht anmachen. Okay. Weil das ist ja bei so Dingern schon mal eine könnte ja schon mal ein Problem sein, weil wenn ich jetzt immer erstmal die App suchen muss, um das Licht anzumachen, klar, dann ist der Usability-Faktor.
Vor allem, weil du ja auch nicht alleine zu Hause bist.
Das kommt noch
dann, erschwerend dazu. Dann hieß es dann hier, mach mal Licht an und du bist dann irgendwo ganz anders. Ne?
Genau, aber eben, man kann halt eben dann, wie gesagt, das Licht einfach ausmachen. Und diese Lampe ist natürlich nicht einfach nur an-aus, sondern sie hat halt eben so RGB-LEDs drin und du kannst dann jede beliebige Farbe einstellen, die du haben möchtest. Hier könnten wir dann jetzt gerade passend zum restlichen Inventar orangenes Licht vielleicht machen. Das wird dann ganz gut kommen. Also so, ich finde diese bunten Features, naja, also kannst irgendein Foto nehmen und kannst dann, um die Stimmung des Fotos wiederzugeben, einfach irgendwo verschiedene, das sind ja meistens mehrere Lampen in so einem Arrangement und dann kannst du einfach hier das dann auf den Punkt bewegen, von dem er die Farbe annehmen soll. Relativ witzlos. Aber es gibt auch so vorgefertigte Presets, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, ich möchte jetzt gerne lesen. Oder ich möchte jetzt gerne relaxen, so abends beim Fernsehen gucken. Oder ich möchte gerne mich jetzt hier konzentrieren, weil ich gerade, keine Ahnung, dann ist er halt relativ hell. Na, also diese Presets sind halt ganz cool. Kannst du dir da oben angucken.
Also das ist jetzt, der kann die Farbe und die Helligkeit ändern.
Genau, Farbe und Helligkeit und eben an, aus.
Und der kriegt jede Farbe hin.
Der kriegt so ziemlich jede Farbe hin, ja.
Mhm.
Muss man halt eben aufpassen, weil das sieht von, also ich habe ja auch so ein Philips Living Colors, so eine Lampe mir irgendwann vor einiger Zeit schon mal geholt gehabt. Und je nachdem, welches Licht man da einstellt, das sieht von drinnen vielleicht noch ganz nett aus. Wenn man von draußen guckt, sieht es aber schon ziemlich nach Puff aus manchmal. Also so, da gibt es diverse Farben, die nicht so cool kommen, glaube ich. Und das war auch eine von den Sachen, die ich eben cool fand, weil du kannst dieses Hue ziemlich cool erweitern. Also bei Amazon gibt es das übrigens nicht. Bevor du das jetzt suchst. Da gibt es das Living Colors, aber nichts von Philips Hue. Deswegen musste ich es halt eben im Apple Store kaufen.
Warum das denn?
Ja, das scheint ziemlich... Weiß nicht, also ich habe auch echt nur bisher gefunden, dass ich das im Apple Store kriegen würde. Auf jeden Fall dieses Philips Living Colors. Normalerweise hat das halt so eine kleine Fernbedienung. Und das ist ein noch nicht dokumentiertes Feature. Und ich glaube, da wird sich auch noch was tun, weil das war dann echt richtig Arbeit hinzukriegen und richtig viel Rumprobiererei. Jedenfalls kann man nämlich auch diese Philips Living Colors Dinger mit dieser Bridge pairen. Das heißt, ich kann jetzt bei mir drei Glühbirnen und eine Stehlampe steuern mit meiner App.
Das ist ja schön.
Und da wäre dann zum Beispiel auch, dass man sich immer noch so ein Ding hinter den Fernseher oder neben den Fernseher irgendwie stellt, weil das eine steht jetzt im Esszimmer. Also man kann das schon echt cool erweitern. Ja, das gibt es nur im Apple Store, habe ich doch gesagt.
Der Hammer.
Ja.
Komisch.
Genau. Und was halt das Coole ist, also zum einen die Standard-App von Philips, da kannst du halt eben auch von Entfernung was mitmachen. Das ist dann eben auch, dass du einfach mal, wenn du nicht zu Hause bist, mal einfach Licht an- und ausmachst, was die Einbrecher abschreckt und so. Dann kannst du das Ganze zeitgesteuert machen.
Jetzt über die App?
Über die App, ja.
Und wie kommst du rein?
Über meethue.com und dann auf myhue, also ist auch mit so einem Account gekoppelt halt. Aber es geht. Also zum einen geht es mit der App remote oder eben auch sogar vom Web-Interface aus dann.
Mhm.
Kann ich von überall auf der Welt jetzt das Licht ausmachen. Anmachen ja eben nicht immer, weil an wird ja implizieren, dass es vorher mit der App ausgeschaltet werden musste. Ne? Und von daher ja, habe ich auch noch nicht so viel damit gemacht jetzt. Aber, mhm, und das finde ich halt das super Spannende, es gibt halt eine auf einem Webservice basierende API, mit der man dieses Teil ansprechen kann. Also zum einen haben jetzt jede Menge Fremd-Apps im App Store schon mal sich auch irgendwas überlegt, was man mit diesen Lampen machen kann. Das ist jetzt doof. Es gibt, also das sind natürlich jetzt so Spaß-Dinger irgendwie. Bastian schläft gleich ein.
red weiter.
Wann warst du gestern im Bett?
Weiß ich jetzt gar nicht, aber...
Ja, auf jeden Fall sind das so Spaßdinger. Also es gibt da zum einen den Effekt, der nennt sich God Voice. Das heißt, wenn du dann sprichst, dann wird das Licht so heller. Ne, also wenn du so, dann so drauf drückst, dann so, wie kannst du es wagen? Und dann ne, wird das Licht so heller, wie in so Filmen. Halt ganz witzig. Und dann gibt es halt einen Knopf, der heißt Red Alert. Und dann geht es halt... Und die ganze Zeit das rote Licht immer so an und
aus. Also die App macht den Sound dann dazu.
Ja, genau, die App macht den Sound und das Licht wird halt, also auch bei mir dann eben im Flur, im Wohnzimmer, im Esszimmer.
Das ist ja cool. Im
Schlafzimmer, ja.
Essen, bitte machen. Genau.
Na, das sind so Spaßdinger und dann gibt es halt eben auch noch so mit so Disco-Effekten irgendwie, wo dann halt eben so eine Beat-Detection übers Mikrofon gemacht wird und dann eben passend zur Musik, ach, die du gerade hörst, deine Lichter, die Farbe wechseln.
Und das kommt flackern. Also direkt oder ist dann Verzug?
Nee, das ist schon ziemlich direkt. Ja, also das sind eben so die Apps, die es fürs iPhone gibt. Alle ganz witzig. Und dann gibt es halt auch noch Apps für den Mac. Und da fand ich halt auch ganz cool, also zum einen gibt es einfach nur eine, dann kannst du steuern, die war, glaube ich, sogar kostenlos. Mhm. Dann gibt es eine, die kostet ein paar Euros und die nimmt quasi das, was gerade auf dem Bildschirm ist und passt das eben der Lampe in deinem Zimmer dann an, wo der Computer
steht. Die Farben oder die Helligkeit, oder?
Die Farben, es gibt da verschiedene Algorithmen.
Aber man hat doch jetzt verschiedene Farben auf dem Bildschirm.
Ja, aber
das ist ja immer dominante eine, Farben.
Genau.
Also hätte ich jetzt quasi weiß hier in meinem Beispiel, ne?
Ja.
Schwarzer Text
auf weißem Hintergrund. Wenn du halt ein Bild von einem Meer hast oder sowas, hast du eher blau.
Okay.
Und da, das habe ich mir halt eben gespart, weil es, also im Arbeitszimmer habe ich auch so eine Halogenlampe im Moment. Mhm. Kann ich natürlich nicht benutzen. Und da finde ich auch nach, naja, das ist nicht so sinnvoll. Aber halt als Idee ist es schon wieder ganz cool. Und was man damit ja im Prinzip hat, ist so ein bisschen so ein wie Philips Ambilight-Effekt, dass man einfach, na, normal hast du das ja hinter dem Fernseher, dieses Licht, und da hast du es dann halt eben im ganzen Raum. Also so Ambilight Deluxe. Also ich finde es einfach so cool, einfach dieses, was sich dann Leute überlegen, was man da Tolles mit. Es ist natürlich Spielerei, also ich habe bisher ganz gut ohne gelebt und hätte es auch noch weiter gut gekonnt und werde es auch nicht jeden Tag exzessiv nutzen, aber es ist einfach schön, das zu haben. Und
und für alle unsere Zuhörer ohne die weißen Kutten mit angebissenem Obst drauf, das alles gibt's auch für Android.
Habe ich doch vorhin schon gesagt.
Aber nicht, dass es die ganzen Apps dafür auch gibt.
Ja, da kann ich ja nichts zu sagen.
Das Problem ist ja nur, wo kaufen die das?
Nein, die müssen natürlich sich die Haut verbrennen, indem sie in den Apple Store reingehen und sich die Lampe kaufen.
Ja, und ohne iPhone können sie es dann nicht mal mehr bezahlen, weil die Sales-Droids sind so beschäftigt, bis du da endlich mal bezahlen darfst. Na, auf jeden Fall ein bisschen Zukunft hat Einzug gehalten in meine Wohnung und finde es halt ganz witzig. Und diese API, man stellte sich jetzt mal so Beispiele vor, wo man das halt cool nutzen könnte. Also zum einen gekoppelt an den GTFO-Alarm in WoW. Wenn ich wieder irgendwo in der Pfütze stehe, wo ich nicht stehen darf, dann höre ich das nicht nur, sondern dann sehe ich es demnächst, weil das ganze Zimmer rot ist.
Ich glaube, es könnte so viel passieren, wie will. Du würdest trotzdem immer noch drinstehen.
Hallo, wenn du das
jetzt zu mir gesagt hättest.
Ich habe vorhin Belial mit Erfolg getötet. Ja? Und zwar der Erfolg, dass ich nicht einen einzigen Meteoriten abgekriegt habe davon.
Ja, wir würden dich ja schon gerne mal häufiger mitnehmen, aber wir glauben, du hast nicht so viel Erfahrung.
Ja, ja. Auf jeden Fall, man kann da lustige Sachen mitspielen. Und es gibt jetzt auch schon eine Implementierung auf der Raspberry Pi dafür. Zwei Modis. Der eine ist einfach Theater Mode. Das heißt, ich mache einen Film an und in dem Moment, wo der Film anfängt, geht das Licht langsam aus, so wie im Kino. Ne, man kennt das ja alle immer so, das Licht geht so aus, der Film fängt an.
Das ist total cool.
Na, ist natürlich auch wieder witzlos. Ich kann auch eigentlich aufstehen und das Licht ausmachen, aber dafür sind wir ja Nerds und unterhalten uns über so einen Quatsch, weil wir da Spaß dran haben.
Ich finde das cool.
Ne? Und der Film ist aus und automatisch geht das wieder an. Ne? Und du sitzt
da. Das war blöd, wenn du so der Typ bist, der ständig, ich meine, bin ich jetzt nicht, aber der Typ ist, der beim Film gucken einschläft und jedes Mal, wenn der Film vorbei ist,
geht das Licht an. Aber dann wirst du wenigstens wieder wach und schläfst die ganze Nacht da durch. Von daher, genau.
Ja, das finde ich gut.
Wecken kann man sich mit dem Licht natürlich auch. Also du kannst über die App auch zeitgesteuert die Lampe aus und auch wieder anmachen. Was ich da jetzt aber zum Beispiel noch vermisse, dass ich so, wie es bei jedem guten Wecker eigentlich, wie du es brauchst, dass du montags bis freitags eine Zeit einstellst und nicht einfach nur, du kannst hier nur eine Zeit genau einstellen. Also so Sachen fehlen da halt schon noch. Oder was ich auch cool fände, du machst das Licht an und hast halt hinterlegt, das Licht soll immer für genau 10 Minuten an sein. Ja? Also zum Beispiel ist das Licht in der Küche oder das Licht im Flur. Man macht es halt eben an und vergisst es dann. Und so könntest du halt eben sagen, hier, ich mach das mal einmal an. Und wenn es über, also wenn es initial über den Stecker gezündet wird, dann geht es mal für 10 Minuten an und danach soll es aber bitte wieder ausgehen.
Aber dann muss ich, wenn ich jetzt im Schalter wieder bin, dann muss ich ihn quasi wieder aus und wieder anmachen.
Das könnte dann, genau, das hast du aber eh, wann immer ich jetzt das Licht über die App ausgemacht habe, kann ich es natürlich über den Schalter nur wieder anmachen, indem ich aus anmache. Mhm. Aber da kann man mit leben. Also finde ich als
so kann man mit leben, auch mit dieser 10-Minuten-Regel.
Ja, irgendwelche Sachen halt. Okay. So ein paar, ne? Gibt einfach noch ein paar Sachen, die man sich da überlegen könnte. Und das andere, was mit der Raspberry Pi geht, und das ist aber leider noch so ein bisschen langsam im Moment. Ich habe ja gerade schon mal Philips Ambilight erwähnt. Und sowas kann man sich damit quasi jetzt auch ganz günstig selber, selber bauen. Du kannst dir halt einfach so ein Philips Living Colors hinter den Fernseher stellen. Oder auch 2 oder 3 oder 5 oder weiß der Teufel was. Oder auch Philips Hue Birnen irgendwo reinschrauben dahinter. Und dann kannst du eben wie beim Ambilight auch, das Licht abhängig vom Bildschirminhalt machen. Auch da wieder die dominante Farbe wird halt genommen. Oder das, was am Rand ist, ist dann auch ein bisschen wichtiger. Also genau wie bei Ambilight eben. Ja, kennen wir ja.
Dieses Living Colors?
Kannst du ja mal auf Amazon gerade suchen. Das ist einfach nur so eine kleine, runde Lampe, die eigentlich auch ganz schick aussieht. Da ist schon eine. Da unten war schon eine. Da. Es ist halt auch so eine RGB-Lampe. Die hat halt so eine kleine Fernbedienung dabei. Und
die kann jetzt auch die Farben verändern?
Genau, da ist auch 16 Millionen Farben.
Okay.
Kurze Frage, hast du die zu dem da stehenden oder zu dem durchgestrichenen Preis gekauft?
Welche? Also die ich habe, die ist lila und die habe ich bei Groupon gekauft gehabt, glaube ich. Und das war so ein Über-My-Deals irgendwie und die hat noch weniger gekostet, glaube ich sogar.
Also noch weniger, hier stehen jetzt 70 Euro für die Hörer, die das jetzt gerade nicht sehen können. Und dieses Philips Huge Connect Bubble Starter-Paket kostet auch 200 Euro. Muss man ja auch mal dazu sagen, falls es jetzt irgendjemand interessiert. Und er sagt jetzt spätestens Bastian jetzt.
Gerade ein bisschen ab.
Spätestens jetzt interessiert es vielleicht keinen mehr. Können wir vielleicht zum nächsten Thema so ungefähr.
200 Euro dafür ausgegeben, dass ich mein Licht per Handy an- und ausmachen kann. Das souverän.
Nein. Du hast doch gerade nicht zugehört. Es gibt doch verschiedenste
Möglichkeiten. Ja, nein, das ist, ich.
Ja, guck mal,
also das hat es gerade für mich, ich sag mal, für so 70 Euro oder sowas hätte ich vielleicht sogar
drüber nachgedacht. Ja, kriegst du eine Birne für 70 Euro.
Fängst du erstmal klein an.
Aber 200 Euro finde ich schon.
Ja, aber du hast da die drei dieser Birnen dabei.
Ja, aber trotzdem, das ist.
Hast schon 10 gespart, plus du hast die Bridge noch dabei.
70 Euro meinte ich ja für dieses Paket.
Nee, du hast nicht 10 gespart. Nee, ach, kostet, ich glaube, eine kostet 60, nicht 70, oder?
Also hier bei Amazon war jetzt für dieses Philips Living Colors waren es jetzt 70 Euro. Von 129 durchgestrichen auf 70.
Ja. Wobei eben, also dann, ich war danach noch in irgendeinem Geschäft und dann hatte mich der Verkäufer gefragt, was ich mir da Schönes gekauft hätte, weil ich ja so eine Apple-Tüte hatte. Dann habe ich das so kurz ein bisschen angerissen und dann meinte er, darf ich mal fragen, was sowas kostet? Und Melanie war dabei und sie sagte dann, ach, das war jetzt gar nicht so teuer. Das hat, und dann habe ich aber auch so für ein paar Birnen und ein also ich finde es jetzt nicht günstig unbedingt.
Weil Melanie kennt das halt anders. Auch, wenn du aus dem Apple Store richtig, gehst, dann kostet
es normalerweise mehr. So hat sie dann auch gesagt, ja, aber wenn man aus dem Apple Store mit dir rauskommt, hast du sonst meistens wesentlich mehr Geld ausgegeben. Genau.
Mhm.
Ja. Tja, aber es ist auf jeden Fall dann auch mit dem Raspberry Pi zusammen. Oder generell mit XBMC, genau, es lag jetzt eher an XBMC, nicht an Raspberry Pi, Entschuldigung. kann man dann demnächst, wenn der Film anfängt, das Licht ausmachen und vielleicht sogar, wenn man dahinter noch welche stehen hat, dann Ambilight in Deluxe-Variante. Aber das ist im Moment noch so ein bisschen langsamer.
Bei dem Raspberry Pi fällt mir gerade noch ein, da wir gerade über Geld sprechen, letztendlich hätte ich mir, glaube ich, für den gleichen Preis auch einen Apple TV kaufen können. Hätte ich natürlich nicht so viel Spaß dran gehabt.
Der kann auch weniger. Der kann ja nur Apple.
Ja gut, ich hätte ja einen, ich habe ja noch den 2er Apple TV, da hätte ich ja auch XBMC drauf machen können. Weil ich habe ja jetzt irgendwie, ich habe ja den Raspberry Pi relativ teuer gekauft für 45, dann nochmal 11 Euro diesen den WLAN-Adapter, 7 Euro für ein HDMI-Kabel. Okay, das hätte ich bei dem Apple TV auch nicht dabei gehabt.
Ja, und Bastian, dann ist kein HDMI-Kabel dabei.
Und dann nochmal 50 Euro quasi für die Steckdose, was ja jetzt quasi der Ersatz ist für irgendwie eine Fernbedienung so ungefähr.
Ja, aber gut, aber die 50 Euro kannst du jetzt nicht wirklich reinrechnen.
Ja.
Also, nee, das ist schon, also das Ding braucht so wenig Strom, also, und du kannst das Apple TV machst du auch nicht aus.
Ja, das stimmt.
Das ist auch nur im Schlafmodus, also von daher, das kann man eigentlich, ne, also bist du doch deutlich günstiger als ein Apple TV. Also, und es kann halt mehr. Ich nehme jetzt ja auch im Schlafzimmer das Raspberry Pi und nicht mehr das Apple TV. Weil es doch flüssiger noch damit läuft sogar.
Ach so, ja. Dann ist ja gut. Also, alles richtig, gemacht.
Ja. Du könntest dir höchstens noch für 10 Euro ein Gehäuse dafür gönnen. Dann brauchst du es auch nicht ausmachen.
Das brauche ich ja nicht. Ich empfehle aber kein durchsichtiges zu nehmen, wenn man das im Schlafzimmer stehen hat.
Richtig. Sei mal gewöhnt sich an dieses rote Licht.
Ja, ich habe es ja hinter im Fernseher einfach dahinter geklemmt. Das ist so klein.
Ja, nur, man kennt das ja, die Freundin putzt und kommt damit irgendwas da dran und...
Ja, stimmt, das war bei mir auch Thema.
Hinterm Fernseher sind irgendwelche Metalldinger, wo es dann gegenkommt oder so. Also von daher, ich hab mir da jetzt ein schönes... Naja. Bastian wird morgen nicht in den Apple Store rennen, um das Ding zu kaufen, glaube ich.
Nein.
Ja.
Bastian will sich lieber Google Glasses kaufen, oder?
Das wäre auch so eine Frage, wie teuer das...
gab es ja schon mal ein paar.
Einsteigerpreis war noch 1500 für die Entwickler, so, oder okay, nicht? Ja. Aber der Preis soll ja deutlich drunter liegen. Aber diese Entwicklerversion waren 1500 Euro, Dollar, meine ich.
Ja, also es ist...
Mit Bewerbung
das ist ja dieses dabei. Typische, das ist ja das Typische, dass es am Anfang Preis X haben wird und dann, sobald es dann etabliert ist, hat es Preis X durch 2.
Also ja gut, aber 750 wäre immer noch viel. Also ich vermute mal, dass der Preis noch drunter liegen wird irgendwann.
Das kommt ja auf die Funktionalität an. Ich denke mal, das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, wäre das für mich so ein 500-Euro-Produkt. Für das, was ich bis jetzt davon gesehen habe.
Mhm. Und für 500 Euro würdest du dir das holen?
500 Euro, ja, also ich müsste es erstmal testen. Aber wenn es das erfüllt... Oder wenn es so ist, wie ich es gerne hätte, dann würde
Läuft das denn eigentlich nur mit deinem Android-Handy zusammen?
Nee, es soll auch mit iPhones zusammenlaufen, hatten sie schon mal gesagt.
Außerdem, was heißt mit meinem? Ich habe ja gar kein Android-Handy.
Ach so.
Nein. Ich habe ja ein iPhone. Also. Es ist.
Okay.
Ich habe kein Android-Handy. Aber die. Was ich jetzt ja gelesen hatte, ist, dass das WLAN davon ziemlich langsam sein soll.
Das WLAN? Hat man einen WLAN-Hotspot damit? Nee, wie meinst du, dass das WLAN soll langsam sein?
Das ist doch WLAN-fähig. Dieses Google Glasses.
Und also jetzt als Beispiel, du willst dir jetzt gerade mal einen tollen Kinofilm angucken, Der Hobbit oder so, und du sitzt dann da mit deiner Brille, der beamt dir das dann auf die Brille und dann kommt der Film da langsam hin, oder wie läuft das?
Aber da kannst du keinen Film mitgucken. Das heißt, da hast du doch nur so ein Head-Up-Display, so ein kleines...
Ist alles nur eine Frage der Entfernung.
Und auch nur auf einem Auge. Nee,
deswegen frage ich ja, also, das war vielleicht auch ein bisschen Spaß. Wofür ist das WLAN denn an der Stelle?
Naja,
was wird denn da übertragen?
Du kannst ja auf Online-Inhalte zugreifen.
Okay.
Und sobald du auf Online-Inhalte zugreifst, ist natürlich mehr Geschwindigkeit besser als... Also mir ist mehr Geschwindigkeit immer mehr wert als weniger Geschwindigkeit.
Aber du hast ja so ein WLAN-Teil dann direkt am Kopf immer die ganze Zeit, ne?
Gut.
Vielleicht hat es auch Vorteile, wenn das nicht ganz so stark strahlt.
Wir haben 90% der Zeit ein Gerät, was Funkwellen und WLAN strahlt, entweder in der Lendengegend oder am Kopf. Also
ja.
Da
wobei ich halt sagen muss, also mir ist mein Kopf trotz allem wichtiger als meine Lendengegend. Von daher.
Aber das Problem ist halt, dass es 80% der Zeit in die Lendengegend strahlt.
Oh, das ist mir immer noch lieber, als wenn es 80% in meinen Kopf strahlen würde.
Also ich habe mit dem Thema auch abgeschlossen. Mir ist das da auch nicht so wichtig. Familienplanung ist erledigt.
Ja, aber nee, also generell, vom Generellen her, muss ich sagen, bei dieser Google Glasses, oder Google Glass heißt es ja, glaube ich. Der Anwendungsfall ist, also es ist was man immer mal so überlegt hatte, dass es ganz cool wäre, wenn es sowas geben würde. Mhm. Und es ist so dieses, welchen Film habe ich letztes Mal noch geguckt? Dieses Oblivion, das ist, glaube ich, irgendein Film, der jetzt im Kino ist mit, wie heißt er?
Tom Cruise,
genau. Und was mir da so aufgefallen ist, viele Sachen, die da, das war sehr abgespaced, Zukunft, ne? Viele Sachen, die da waren, bis jetzt auf diese futuristischen Fluggeräte, sage ich jetzt mal, die, was weiß ich, sich hier hin und her drehen konnten und also große Glaskuppeln haben, wobei selbst das wäre heute schon möglich. Aber bei so vielen Sachen, auch die technischen Sachen, habe ich schon gedacht, das haben wir jetzt schon. Mhm. Also das war jetzt, ja. Früher war das ja immer so, wenn man früher mal Star Trek geguckt hat, war das immer so, oh, ne, der WNM mit seinem Datapad herumlief oder sowas, da wo auch so viele Sachen jetzt sind, okay,
oder die haben die
jetzt
Türen, schon. Die automatisch aufgingen.
Alles Mögliche, genau. Also alles, was da so.
Ja, aber die machen heute immer noch nicht. Tsch, tsch.
Das könnte man ja per Soundadapter einspielen. Nee, aber so viele Sachen, wir müssen auch beim Aufzug nicht an so einem Ding drehen, damit der hoch oder runter fährt. Aber viele Sachen sind jetzt mittlerweile halt, haben wir uns schon so dran gewöhnt, das ist mir bei dem Film richtig krass aufgefallen, dass da, wie sie zum Beispiel in dem Film an so einem riesigen Datentisch stand und halt so die Informationen so weggeschmissen hat, ähnlich wie bei Minority Report
damals Report,
die Sachen so groß sind, sowas, weil sie denkt, das machen wir jetzt auch schon, ja, das klar. Ist jetzt heute normal, also das wundert keinen mehr. Und genauso Google Glass ist auch halt für mich was, wo man immer so gesagt hat, das wäre cool, wenn es irgendwann mal kommt, und wir kommen jetzt halt so dahin, dass es jetzt dann halt da ist oder dass es das dann jetzt halt gibt. Und deswegen bin ich halt schon sehr gespannt, was da alles implementiert sein wird und was das alles können wird.
Ja, ich bin auch gespannt, und ich glaube, dass ich auch da kurzzeitig Spaß dran hätte, aber auf die Dauer weiß ich nicht, ob ich es auf die Dauer nutzen würde.
Man muss sich fragen, ob man sich trauen würde, damit durch die Stadt zu gehen.
Weil ich finde, aber was ich bis jetzt davon gesehen habe, sah das gar nicht so abgespaced aus. Also es sah jetzt nicht so aus wie... Oder meinst du, dass jemand vorbeikommt, das dir vom Kopf reißt und wegläuft? Oder?
Nein, aber das ist schon... irgendwo hatten sie es ganz gut mit einem Bluetooth-Headset verglichen. Also, wann immer ich jemanden sehe, der beim Bäcker steht, seine Brötchen bestellt und hat ein Bluetooth-Headset auf, der ist bei mir sofort als Vollidiot abgestempelt. Aber sofort, ja?
Oder als Hipster.
Nee, Hipster
ist aber schon lange her. Ja. Ich meine, heutzutage ist doch jeder Paketdienst läuft mit so einem Ding rum.
Ja, die kann ich als einziges vielleicht noch verstehen, aber so, naja. Ah, wir gucken gerade ein.
Also ich finde, da hat man sich irgendwie an den Anblick hat man sich gewöhnt, zumal er ja auch eher abnehmend ist. Also früher
ja,
war das ja mal
ja, mehr aber, als aber heute. Also trotzdem jedes Mal. Ich meine, es kommt vielleicht auch mal auf das Klientel an, was die Dinger dann halt eben trägt. Also meistens sind es ja dann doch eher so vorne kurz, hinten lang und ein Bluetooth-Audio, also ein Bluetooth-Headset drin. Ich meine, da, also für mich der Vorteil als wirklicher Brillenträger, wenn es jetzt irgendwas gibt, was sich dann relativ neutral in eine normale Brille integriert, dann fällt es ja noch nicht mal so auf. Ja, aber großer Vorteil wird natürlich sein, die ganzen Screener-Filme, die werden dann demnächst kannst du ein bisschen einfacher selber machen dann.
Ja.
Einfach das Ding. Also ich finde es halt auch auf jeden Fall spannend und nettes Spielzeug, und wenn man schon 300 Euro für ein paar Birnen ausgibt, die an- und ausgehen und jede Farbe annehmen können und ganz tolle andere Spielereien ermöglichen, dann kann man bestimmt auch sich überlegen, dass das vielleicht auch sinnvoll sein könnte, sich sowas zu kaufen.
Aber so ganz habe ich mich, ist das, man sieht ja, dass das so dieser Adapter ist, der so gesehen vor diesem Brillenglas ist.
Ja, das war jetzt zum Beispiel mit Brillenglas zufällig, aber es kann eben auch, so wie hier aussehen, eigentlich nur dieser Rahmen.
Ja, und man hat dann dieses zu kleine Feld, was Informationen einblendet.
Genau.
Auf welche Art und Weise blendet das denn die Informationen ein?
Wahrscheinlich ein Laser, der direkt in dein Auge strahlt.
Ich glaube nicht.
Man weiß es nicht.
Also, ich glaube, der projiziert die hier in dieses kleine Fenster rein und Schwierigkeiten könnte sein, dass wenn man hierauf fokussiert von der Schärfe her, dass man halt nicht mehr das sieht, was in der weiteren Entfernung ist. Also ja. Habe ich jetzt, man kennt ja diese Videos, wo einer so eine Navigation nutzt, Straßennavigation, also Fußgängernavigation, wo er dann quasi in die wirkliche Welt dann irgendwie die Pfeile reingemalt kriegt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das halt klappt, dass man beides scharf sieht oder ob man beides scharf sieht.
Es ist ja immer schwierig, wenn du Sachen nur auf ein Auge bekommst. Also wenn du mit beiden Augen zum Beispiel in die Ferne guckst und du kriegst Zusatzinformationen nur auf ein Auge eingeblendet. Mhm. Ne, das ist ja dieses typische, dann hast du ja dieses Ghosting, was man auch hat, wenn du auf den Fernseher guckst zum Beispiel und du hast irgendein Objekt, was vor dem Fernseher steht, was aber nur bei einem Auge etwas abdeckt vom Fernseher. Und mit dem anderen Auge siehst du das komplette Bild. Da hast du ja auch immer so dieses Leichte, dass du so ein Ghosting davon, sag ich jetzt mal, hast, dass du so einen leichten Schimmer davon hast, dass da was für das eine Auge im Weg steht. Ne? Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann da ist, wenn Informationen nur auf ein Auge eingeblendet wird. Wie sich das dann da verhält. Aber so richtig viele Anwendungsmöglichkeiten konnte ich mir bis jetzt davon auch noch nicht so vorstellen. Das ist natürlich praktisch, wenn du das als Navigationssystem benutzen willst, wenn du zu Fuß irgendwo unterwegs bist. Du kannst dir Sachen, die du vielleicht auf dein Handy kriegst, direkt angucken. So zum Beispiel irgendwelche Push-Mitteilungen, SMS, was auch immer, die dir dann direkt eingeblendet werden, während du irgendwo herläufst. Aber zum Beispiel habe ich auch noch nicht so viel gelesen über die Bedienung von dem Ganzen. Dass du halt, wie jetzt zum Beispiel, einen Telefonanruf annehmen.
Ich glaube, es geht auch viel über Voice. Man kennt ja auch diese Scherzvideo auf YouTube, wo der Typ irgendwie mit der Frau da in der Kneipe sitzt, beim ersten Rendezvous und zwischendurch immer mal irgendwas nachschlägt, um ihr zu imponieren, zwischendurch mal irgendein Fußballspiel guckt oder sonst irgendwas und ab und zu mal ein Foto macht und das aber letztendlich über Voice halt steuert, ne? Aber wie du schon sagst, diese Zusatzinformationen, die werden wahrscheinlich interessant sein und hier ist vielleicht die Frage, ob man die entweder bald auf der Uhr hat oder bald in der Brille hat.
Ja, das ist ja sowieso.
Oder ob man weiterhin das Gerät aus der Hosentasche rauszieht, um einmal direkt drauf zu gucken.
Ja, wir haben ja momentan, also das ist ja dieser Information Overflow, der immer mehr zunimmt. Wenn du jetzt demnächst wirklich auf der Uhr auch noch alle möglichen Informationen hast, die Brille blendet dir alle Informationen ein. Du hast in der Tasche das Handy, was wo du einen Computer die ganze Zeit dabei hast, bist du ja vor keiner Information mehr irgendwie sicher. Drücken wir es mal so aus. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade diese zum Thema Information und Ähnlichem ist ja anfänglich mal, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie das in vielen Unternehmen ist, gab es ja ganz früher mal, als die Handys so smart wurden, in Form mit auch man kann Fotos machen und sowas, haben ja erstmal einige Firmen etwas vorsichtig reagiert und erstmal gesagt, es darf kein Fotohandy eingeschaltet sein in den Räumen, wo irgendwelche wichtige Arbeit stattfindet oder ähnliches. Das ist ja so mal eine ganz andere Liga. Da habe ich ja jederzeit die Möglichkeit sozusagen vielleicht was aufzunehmen oder
Das hat ja aber mit dem Informationsoverflow weniger zu tun als irgendwie, dass da halt Top-Secret-Sachen sind.
Genau, das hat nichts mit Informationsoverflow zu tun, sondern mehr mit dass ich damit auch sämtliche Informationen so überall immer jederzeit aufnehmen kann. Das ist halt das Typische, wenn jemand damit auf einer Party rumläuft mit so einer Brille, wird er wahrscheinlich auch nachher
der Partykiller
ganz viele Informationen drauf haben.
Dann ist es gut, wenn man Facebook hat. Ich sag's dir. Kannst du das alles da posten, was du da aufgenommen hast. Da machst du viele Freunde.
Und ihr findet echt nicht, dass man scroll mal einmal bitte nochmal wohin, wo man einen Menschen sieht, der das Ding auf hat.
Ja, da war doch die.
Also.
Komisch, dass man das hier so selten sieht, ne?
Ja, weil es halt total behindert aussieht.
Ach, finde ich aber nicht.
Ja, es hat schon, also es hat so ein bisschen. So Zukunft halt. Also es ist halt so.
Ja, aber wie willst du das anders darstellen? Wie soll es anders aussehen?
Ja, aber...
Also wenn man mir das Ding jetzt durch in die Hand drücken würde, ich würde damit auch durch die Stadt laufen. Ist mir doch egal.
Du auch. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus als diese ans Ohr Hänggeräte, die man in Museen kriegt.
Also. Damit rennst du aber halt nur im Museum rum. Nicht
ja.
Zum Brötchen holen.
Gut, die Frage ist halt, alles, was neu, modern und ungewohnt ist, sieht erstmal merkwürdig aus, wenn man damit rumläuft. Aber wenn es halt irgendwann zu so einem Produkt wird, was weiß ich, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann, wenn es ausgereift genug ist und lange genug auf dem Markt ist, ist das was du vielleicht zu deinem Handy dazu bekommst oder wo dann ein Handy 100 Euro mehr kostet. Und dann wird es vollkommen normal sein.
Nein, also ich finde, das Ding zu tragen sieht ungefähr so aus, wie mit einem Tablet Fotos zu machen. Ne? Und auch heute noch sieht es behindert aus, wenn einer sein iPad vor sich hält und Fotos damit macht.
Aber trotzdem verurteile ich so Leute nicht, in Anführungszeichen, dann machen sie es halt, auch wenn es ein bisschen blöd aussieht. Ja, du nicht,
aber...
Ich weiß, es ist doch egal, also finde ich jetzt nicht so wichtig. Dann sieht es halt ein bisschen komisch aus. Da gebe ich dir absolut recht, was ich früher, die ersten, die mit dem Handy durch die Gegend gelaufen sind, die sahen auch blöd aus. Und die ersten, ja, also...
Das ist alles, woran man sich irgendwann gewöhnt. Ich finde auch, selbst heute noch, dass die, jetzt bin ich wahrscheinlich bei der weiblichen Zuhörerschaft gleich komplett unten durch, aber selbst heute noch finde ich diese riesen Sonnenbrillen, die so aussehen wie so ein, wie Puck die Stubenfliege, finde ich auch heute noch merkwürdig, wenn ich das sehe, obwohl es einfach jetzt dann der Trend ist und wohl so getragen wird, aber das sind einfach bestimmte Sachen, sind erstmal ungewohnt, aber dann anscheinend irgendwann.
Da gibt es auch eine Verpflichtung. Als Nerd muss man da auch Trendsetter sein, zumindest in der Richtung.
Aber ist
auch
ja
wenn die anderen Apfel nicht belächeln.
Von daher.
Also ich denke, da muss man genauso mutig sein wie die Frauen, die sich so eine Puck die Stubenfliege Sonnenbrille aufsetzen, muss man auch als Mann dann mutig genug sein, so eine aufzusetzen.
Ja, mal abwarten, wie es dann mit einer normalen Brille aussieht. Irgendwie bin ich total leise, kann das sein?
Nee. Nein.
Weil ich sehe immer gar keinen Ausschlag bei mir und ganz
viel. Muss man den Chat mal fragen.
Den gibt's auch nicht. Ich glaube, also wenn wir jetzt so einen Chatraum hätten, dann wird da jetzt so ein, wie in so einem Wild-West-Film, gerade so ein Gestrüpp von links nach rechts fliegen. Da wäre nicht so viel los.
Von dem her. Okay.
Nein, da warten wir mal ab, bis das
aber was ich rauskommt. Noch, was ich noch als ein bisschen Risiko da sehe, ist, was ich auch ein absolutes Unding in der heutigen Zeit finde, ist du wirklich, ich gehe auch häufiger mal am Wochenende in eine Kneipe mit einem Kollegen zusammen, wenn wir da mittags ein Fußballspiel gucken oder abends ein Fußballspiel dann in der Kneipe gucken. Es ist unfassbar zu beobachten, dass es da wirklich Tische gibt, wo 5, 6 Leute zusammen an dem Tisch sitzen und nicht miteinander sprechen, sondern jeder hat sein Handy in der Hand. Und macht damit gerade irgendwas. Und das ist mit sowas, mit diesem Information Overflow, wenn man dann auch noch so eine Brille auf hat, wo man sich ständig irgendwas einblenden lassen kann. Das ist, da habe ich letztens so ein schönes Bild zugesehen, was ich sehr, sehr lustig fand, wo man auch so 5 Leute hintereinander herlaufen sah und alle mit ihrem Handy in der Hand und auf das Handy geguckt haben und darunter stand irgendwie, warum habt ihr eigentlich noch Angst vor einer Zombie-Apokalypse oder so? Also das war da auch sehr, 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 sehr passend.
Aber das ist doch so, als würde man zusammen im Kino sitzen, oder nicht? Man unterhält sich nicht, aber ist trotzdem gemeinsam.
Ich weiß nicht.
Ja, und damit könntest du dann demnächst, dann merkst du noch nicht mal, wenn einer gerade was anderes macht, weil dann ist der nur so ein bisschen weggetreten, aber man weiß nicht, ist das einfach nur gerade in Gedanken oder
Ja, dafür gibt es doch diese Ohren, die waren das Katzenohren?
Diese japanischen Ohren.
Diese Ohren, die wenn sobald die Gehirnaktivität runtergeht, sich so absenken. Mhm. Das,
also wenn es irgendwann normal ist, dass man mit Google Glasses durch die Stadt läuft, dann glaube ich, sind auch diese Ohren im Stadtbild nicht mehr ganz so befremdlich. Aber talking about Brillen, ja, es gibt ja eine Brille, wo der Basti und ich ganz, ganz heiß drauf sind.
Ja,
nämlich?
Die Oculus Rift.
Aha.
Hast du da schon mal was von gehört, Mario?
Nein.
Ist,
ach so, zum Spielen. Ist genau. Das so eine neue virtuelle Spielbrille, genau. Die jetzt viel besser sein soll als das, was wir jetzt schon vor 20 Jahren, gab es ja schon mal so einen VR-Kram.
Ja, damals hieß das irgendwie Power VR oder so.
Ja, und da gab es ja auch so Spielhöllen, die so komische Dinger auf hatte, wo man da drauf
durfte. So, aber da hattest du noch so einen Helm epileptische auf
Anfälle und, kriegte.
Genau. Mhm. Und selbst wenn du noch nie vorher einen epileptischen Anfall hattest,
da hast du ihn gekriegt. Spätestens dann. Aber die neue ist jetzt von, ich weiß gar nicht mehr, wie der gute Mann hieß, der sie entwickelt hat. Auf jeden Fall hat der eine über Kickstarter-Projekt auch bekannt gemacht, diese Brille entwickelt. Und was der große Vorteil halt dieser Brille ist oder was der große Unterschied an dieser Brille ist, ist das weitere Sichtfeld. Also du hast normalerweise halt immer nur so ein Sichtfeld gehabt von 70 bis 80 Grad ungefähr. Und bei dieser Brille hast du halt ein 110 Grad
Sichtfeld. Wie viel sieht man denn als Mensch normal?
Normalerweise siehst du so 160 Grad ungefähr. 160 bis 170 vielleicht maximal, dass du wirklich wahrnimmst. So, und das Problem ist halt, wenn du hattest sonst halt immer bei diesen anderen VR-Brillen so das Gefühl, du guckst durch so ein Fenster.
Mhm.
Ne, weil du so halt so
eingeschränkt.
Genau, weil du halt nur so ein ganz schmales Sichtfeld hattest. Und das ist einer der großen Unterschiede an dieser Brille, dass sie halt so ein 110 Grad Sichtfeld bietet, wodurch du viel mehr das Gefühl hast, wirklich, dass das dein Sichtfeld ist. Und interessanterweise hat zeitgleich mit dieser, also diese Person hat halt an dieser Oculus Rift Brille gearbeitet. Und zeitgleich hat John Carmack, also der Lead Designer bei id Software, hat auch an solchen VR-Brillen immer mal zwischendurch gearbeitet. Und der ist dann halt irgendwann
wenn er auf mal die, Zeit hatte,
wenn er mal Zeit
hatte, an seiner Rakete getüftelt
hat. Und nicht an seinen anderen 10 Projekten gearbeitet, genau. Und hat halt, ist darauf aufmerksam geworden, auf dieses Kickstarter-Projekt. Und war sehr lustig, hat er in der Keynote beschrieben, da ist es dann manchmal ganz vorteilhaft, John Carmack zu sein, weil er dann bei dieser Person angerufen hat und gesagt hat, hier, ich habe dein Projekt da gesehen, also hier, mein Name ist John Carmack, ich habe das Projekt da von dir gesehen und bin total interessiert und hast du da nicht mal was, dass ich mir das auch mal angucken kann? Und dann hat der halt sofort alle seine Prototypen, alles, was er irgendwie hatte, zusammengepackt und an John Carmack geschickt. Und jetzt hilft er ihm halt bei der Entwicklung davon. Also John Carmack ist da jetzt mit involviert. Sorgt auch dafür, dass der auf so Messen wie jetzt die E3 und sowas kommt und das da auch vorstellen kann.
Also das ist jetzt zurzeit noch ein Prototyp, den man nicht kaufen kann. Noch.
Genau.
Und das, der Content, den es dafür gibt, der muss extra dafür entwickelt werden. Und das ist normaler 3D-Content.
Also das geht eigentlich rein theoretisch würde das mit allem gehen, aber es ist halt speziell, das ist ähnlich wie, du hast jetzt ja schon diese 3D-Brille, die es von Nvidia gibt.
Mhm.
Und da hast du auch so diese Kategorisierung in, also du kannst rein theoretisch jedes 3D-Spiel damit spielen, aber du hast diese Kategorisierung in niedrige Unterstützung, mittelmäßige Unterstützung bis zu volle Unterstützung, was halt daran liegt, dass der normale 3D-Inhalt wird normal dargestellt, aber alles, was so Menüs angeht oder ein Fadenkreuz oder halt irgend alles, was so nicht unbedingt in der 3D-Welt berechnet ist.
Mhm.
Oder halt auch bei der 3D-Welt programmierst du ja manchmal Tricks ein, dass du gar nicht das berechnest, was eigentlich nicht sichtbar ist. Und wenn du dann halt mit 3D drauf zugreifst, ist vielleicht ein bisschen mehr sichtbar, als bei dem normalen Sichtfeld nur sichtbar wäre. Und dass das halt zusätzlich mit einprogrammiert ist. Auf solche Unterstützung bist du da halt angewiesen. Und ähnlich ist das dann damit auch. Das einzige Spiel, was es bis jetzt, glaube ich, gibt, was volle Unterstützung schon integriert hat, weil man kann jetzt schon, wenn man bei Kickstarter kann man sich, glaube ich, immer noch einkaufen oder wenn man da anschreibt, dass man so einen Prototypen kriegt für 300 irgendwas Dollar. An dem
der
man
dann, in erster Linie für Entwickler
gedacht
ist aber im Moment.
Der ist aber in erster Linie für Entwickler
gedacht. Also muss auch noch selber zusammenfrickeln das Ding so ein bisschen und sieht zwar schon nicht mehr so schlimm aus wie das Ding mit der Skibrille, was sie da auf der E3 präsentiert haben, aber es ist auch noch weit davon entfernt, dass es jetzt wirklich so das schicke Gerät ist, wie es mal später aussehen soll.
Und hat sich einer von euch eingeschrieben bei Kickstarter?
Nein.
Nein.
Okay.
Also das fertige Ding würde ich mir auch pre-ordern, aber halt so ein Developer-Teil, zumal du im Moment noch nichts damit machen kannst.
Mhm.
Also es ist relativ
witzlos. Momentan kannst du halt nur bei der Entwicklung helfen. Und das einzige Spiel, was es momentan noch unterstützt, ist ich glaube, das heißt Havoc oder so. Das ist so ein Mech-Warrior-Spiel, wo man halt so ein Mech steuern kann. Ich glaube, das heißt Havoc.
Was ist ein Mech?
Also diese Roboter, die auf zwei Beinen gehen, diese.
Ach so.
Ne? Weiß aber nicht genau, wie das heißt.
The Mech Wars.
Ich mein,
das heißt so normalerweise, oder?
Ja, es gab mal Mech Warrior von Microsoft. Warrior, ja. Und das heißt jetzt aber irgendwie Havoc oder so. Und das ist ein Spiel, was jetzt schon draußen ist und das auch die volle Unterstützung dafür hat. Ja, was halt ein großer Vorteil ist, ist halt, dass der John Carmack auch da ein bisschen hilft, weil der ist ja gerade, was technische Sachen angeht, wirklich ganz, ganz vorne mit dabei.
Und es war aber auch so, dass alle Spiele, also Spiele-Engine-Entwickler direkt gesagt haben, das ist heißes Zeug und die haben es getestet und waren alle sofort geflasht. Deswegen halt eben in der Unreal Engine wird es halt eben funktionieren, in der It Engine auf jeden Fall auch. Und zwar da auch so, dass es nicht mehr so wie jetzt so ein Fork irgendwie nur ist, sondern dass er das wirklich alles, diese ganze VR-Unterstützung da im ganz normalen Maincode mit drin haben will. Und hier der Typ von Steam, also Valve Soft, haben ja auch sofort. Und es gibt ja sogar schon in Team Fortress 2 gibt es ja einen virtuellen Gegenstand, nämlich diese Brille, die kannst du da aufsetzen als Spielecharakter. Okay. Völlig witzlos, aber zeigt halt, dass sie Fans sind.
Ja, also ich glaube, dass da nichts draus wird aus dem Ding. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil bei Heise es nur einen Kommentar zu dem Artikel gibt. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich.
So, wie kann das denn sein?
Vielleicht liegt es daran, weil das hier ein Artikel, also es ist letztendlich ein Artikel in der CT drin. Also es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein normaler Heise-Artikel ist. Das zeigt halt auf die CT. Vielleicht deswegen ist es nur ein Kommentar. Aber das finde ich ein bisschen suspekt.
Ja, aber es ist schon so, dass das relativ gehypt wird im Moment.
Okay, ist also die zweite Brille, auf die wir warten.
Also auf eigentlich die warte ich die deutlich, erste. Auf die warte ich aber auch deutlich mehr als auf die Google Glass, ja. Weil das wird wirklich,
das ist richtig peinlich, wenn du damit durch die Stadt läufst.
Damit werde ich auch nicht sicher. Obwohl er hat das eingebaut, also das hat auch gesagt, das ist ganz wichtig. Da denkt man ja vielleicht im ersten Moment nicht so drüber nach, aber diese Brille, dieses Oculus Rift, die da vorne zwei Kameras haben, dass du auf den Knopf drücken kannst oder so und dann wird auf die Displays das Bild von den Kameras.
Also wenn man zwischendurch mal gestört wird, kann man mal
oder wenn du zwischendurch mal vielleicht ein Glas vom Tisch nehmen willst oder sowas, ist das auch halt ein bisschen besser, wenn du wenn du kurz drauf drücken kannst
gedacht,
und dann siehst du halt, was vor der Brille ist.
Und nicht schlecht.
Aber ansonsten ist es halt, kriegst du es auf keine andere Möglichkeit hin, dass du ein komplett abgeschottetes Bild hast. Dass du ein komplett abgeschottetes Bild hast und nur das, also als würdest du wirklich nur dieses Bild sehen. Als wäre es dein Blickfeld. Das kriegst du anders nicht hin. Dann kannst du, egal wie groß dein Fernseher ist, egal wie nah du dich dran setzt, egal wie dunkel du den Raum machst, kriegst du das ansonsten nicht hin.
Und vor allem, du hast ja dann immer, du guckst auf irgendetwas drauf und hast ja dann immer dieses Fenster zur anderen Welt. Und da ist ja eben, dadurch, dass ja die Kopfbewegung auch mit getrackt wird, ist so, dass du auch das Sichtfeld natürlich entsprechend immer veränderst passend. Also du kannst dich im Spiel entsprechender umgucken. Und das ist eben auch eine von diesen Sachen, die eben revolutionär in dieser Brille jetzt sind, dass halt eben, weil wenn du mit dem Joystick spielst und da hast du irgendwie ein bisschen Lag, das kann das Gehirn relativ gut abstrahieren und du merkst es dann manchmal gar nicht, dass du eigentlich 3, 4, 5 Frames zu spät gerade dich nach links bewegt hast. Wenn du aber den Kopf bewegst und das Bild bleibt erstmal stehen und zieht dann halt entsprechend nach, das ist halt so dieser Effekt, wo du unheimlich schnell von seekrank wirst, genau.
Mhm. Also ich denke gerade, wahrscheinlich wird nicht nur die Spieleherstellerindustrie daran Interesse haben, wahrscheinlich gibt es auch noch ganz andere
Pornoindustrie, genau.
Bereiche, die sich denken würden, das wäre doch was Passendes für die.
Ja.
Im betrieblichen Bereich ist sowas ja schon ganz normale Realität, Augmented Reality, dass du.
Aber das ist ja kein Augmented Reality in dem Sinne.
Nein, aber das könntest du rein theoretisch damit auch machen. Weil du ja das Bild vorne aufnehmen kannst.
Und was dafür ist ja auch die Kamera, ne?
Genau, und das könntest du ja rein theoretisch damit machen. So, aber das ist halt, dieses Immersion, sage ich jetzt mal, dass du komplett drin bist in dieser Welt, das ist halt nur so möglich, indem das komplett abgeschottet ist und wirklich nur dieses Bild hast. Und das ist auch ziemlich lustig, sich da diese, also kann ich jedem nur empfehlen, sich mal die Keynotes von John Carmack anzugucken. A, ist ein super Typ und B, auch wie er von dieser Entwicklung erzählt und wie er da bei dieser Augmented Reality dran teilgenommen hat, nicht Augmented Reality, bei dieser Oculus Rift dran teilnimmt und was da so für Sachen aufgefallen sind und wie er da das Ganze gebaut hat. Der ist ja das Armadillo Space Project, ist ja auch sein Space Project, wissen wahrscheinlich auch nicht so viele. John Carmack hat ein eigenes Space-Programm. Sie waren die Ersten, die Fracht mitnehmen durften in den Weltraum als private Organisation. Und sie waren auch die Ersten, die eine Lizenz bekommen haben.
Menschen, Fracht, wohin denn?
Der hilft bei, ich weiß gar nicht, bei welchem
Projekt
der
hilft. Atommüllentsorgung.
Nein, ich weiß gar nicht, bei welchem Projekt der hilft. Aber die waren die Ersten, die als privates Unternehmen halt Fracht mit in den Weltraum nehmen dürfen. Und dann waren es auch die Ersten, die Menschen mit hochnehmen durften. Als privates.
Touristen.
Ja, oder halt für was auch immer sie da oben wollen. Aber er hat dann halt da erzählt, dass er so einen über 100.000 Euro Gyrosensor dann in seinen Raketen natürlich drin hat. Weil es ja schon relativ wichtig, dass die Kurs halten. Und also dann für die Oculus Rift überlegt hat, wie er denn jetzt da mit dem Gyrosensor arbeitet, hat er natürlich einen günstigen genommen und hat gesagt, die funktionieren schon relativ gut. Aber er hat dann einfach den Code aus seiner Rakete genommen, der halt die Rakete auch steuert und hat den Code verwendet, das hat so gesagt, also wenn ihr euch die Oculus Rift kauft, da ist auch Raketentechnik drin.
Weltraumtechnik mit dabei, ja.
Weil dieser Code, der halt diese Berechnung macht, von wie sich der Kopf bewegt, ist halt der gleiche Code, der auch in der Rakete berechnet, wie die Rakete sich jetzt gerade bewegt.
Aber nicht schlecht.
Und das erübrigt dann nämlich auch demnächst das Problem mit den kleinen Fernsehern in Hotelzimmern. Dann bringen wir nämlich einfach unsere Brille mit und haben quasi den größten Spielescreen, den es gibt, in einer Brille.
Richtig.
Interessant oder gespannt bin ich, ob es da irgendwie auch eine Chance geben kann, das auch auf Konsolen laufen zu haben. Oder ob dann wirklich immer der PC einziges Medium bleibt, was das Ganze unterstützt.
Da habe ich auch keine Informationen.
Ja, kann sich halt schwer vorstellen, irgendwie, dass entweder Sony oder Xbox sagen, ja, hier unterstützen wir.
Naja, wenn es in die Spiele dann sowieso einprogrammiert wäre, die ja auch meistens Multiplattform-Titel sind.
Jetzt die Frage, ob das ein Spiel alleine machen dürfte oder könnte. Das wäre natürlich schon eigentlich, du wirst wahrscheinlich nur einen USB-Anschluss und einen HDMI-Anschluss brauchen, mehr wahrscheinlich ja nicht.
Ja.
Also ich würde es mir... Hat das, weißt du das, hat das auch quasi Kopfhörer direkt mit eingebaut oder?
Haben sie auf jeden Fall gesagt, wollten sie mit integrieren, dass du das auch nutzen kannst.
Also sieht zumindest, wenn ich mir diese Brille hier angucke, die ja irgendwie
das
so...
Das ist noch das
DevKit. Das sind alles DevKits und Prototypen.
Ja gut, aber die ist ja doch... Oh nee, stimmt, hier sieht man jetzt keine Kopfhörer. Aber so groß wie das Ding ist, das wäre ja Quatsch, wenn man das nicht hätte.
Ich weiß nicht.
Das wäre ja sehr komisch. Gut, schauen wir mal einfach.
Weißt du, wann das rauskommen soll?
Ich meine, sie hätten mal von 2013 gesprochen, was jetzt natürlich weit gefasst ist.
Okay, aber...
sie waren auf jeden Fall schon sehr, sehr weit mit dem Prototypen. Und sie sagt, sie arbeiten halt nur noch an ein paar Sachen, dass halt gerade auch diese Latenz noch ein bisschen überarbeitet wird. John Carmack hat das ja auch bei der letzten QuakeCon hat er die Leute ja auch eingeladen, sozusagen das zu nutzen. Und hat denen allen gesagt, sie sollen es aber bitte machen, bevor sie etwas gegessen haben. Weil gerade wenn sie damit ein bisschen länger sich bewegen, dann kann es halt schon mal sein, dass es ihnen noch schlecht wird.
Motion Sickness ist schon noch ein Thema.
Ja.
Okay.
Oder war zumindest zur letzten QuakeCon. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die her ist, aber auf jeden Fall war es da noch ein Thema.
Auf jeden Fall der heiße Scheiß von morgen, den wir gerne schon heute kaufen würden.
Warten wir es mal ab, bis wir die zwei Bollen haben. Wolltest du nicht noch was erzählen von deinem WordPress-Blog
und der Authentifizierung? Achso, nee, ich wollte überhaupt erstmal erzählen, dass wir neben diesem Podcast, den man über iTunes abonnieren kann, natürlich auch einen Podcast-Blog, wie auch immer man das jetzt nennen soll, im Internet haben, wo man zum einen natürlich online auch den Podcast hören könnte, aber auch über eine Kommentarfunktion auch mal vielleicht ein bisschen Feedback geben könnte.
Wie heißt denn die URL?
Die URL ist natürlich www.nerdic-talking.fm. Und da...
Das FM war nötig, ne?
FM war, weil DE und COM und alles natürlich schon weg waren. Ach so. Und das ist ja auch für diese Podcasts ganz passend, weil es ja schon so ein bisschen Richtung Radio geht und da ist ja dann dieses FM am Ende. Das findet man manchmal. Mhm. Genau. Und da denke ich mir auch immer ganz lustige Sachen aus, was ich dazu schreibe, was in den Themen wieder war. Und genau, stimmt. Man kann auch mal ein paar Links reinhauen. Ja, und da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da vielleicht auch mal noch ein bisschen Feedback kommt. Und das Besondere an dieser Seite ist, dass sie total sicher ist, weil ich nämlich auf dem WordPress, was da verwendet wird, einen Google Authenticator draufgeschaltet habe. Das heißt, man kann sich da nur über eine Two-Way Authentification via Google Authenticator anmelden. Also man kann so oft probieren, das Passwort rauszukriegen, wie man will. Man wird trotzdem nicht reinkommen, wenn man nicht auch noch mein iPhone geklaut hätte vorher. Oder halt eben euers, wenn ihr euch mal irgendwann einloggen würdet und das scharf schaltet.
Und das passt ja jetzt auch ganz gut, denn hier die Meldung vom 13.04. Botnet attackiert WordPress-Installationen weltweit. Zeigt ja, dass es nicht nur Leute versuchen, sich manuell da vielleicht mal einzuhaken, sondern dass hier wirklich über ein Botnet auf WordPress Angriffe gefahren werden zurzeit oder in den letzten zwei Wochen.
Und da wäre natürlich unsere Seite First Target auf jeden Fall, ne? Mhm. Also wenn ich ein Botnet hätte, würde ich auch sofort hier versuchen, Nerdic Talking FM zu hijacken, nicht?
Natürlich.
Ja. du hast mir das ja schon erzählt. Ich habe was anderes oder ich nutze was anderes. Und zwar nennt sich das Limit Login Attempts. Das reduziert die Anzahl der Fehlversuche oder sagen wir mal, man kann es einstellen, wenn man sich jetzt viermal versucht hat anzumelden mit einem falschen Passwort, muss man halt 20 Minuten warten, bis man sich wieder neu einloggen kann. Das ist jetzt eine andere Art und Weise. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das vielleicht machen soll mit diesem Google Two-Pass Authentification Tool, was ich eigentlich auch ganz gerne mag, aber dann habe ich nur gedacht, das ist mir jetzt eigentlich zu umständlich für das unwichtige WordPress und nutze halt jetzt dieses Tool, das finde ich eben auch ganz
vielleicht,
schön.
Vielleicht nur eben gerade so, weil Bastian kennst nämlich, glaube ich, nicht, oder?
Doch, das hast du schon gezeigt.
Achso, okay. Weil nämlich, also man kann es halt entweder mit der normalen Google Authenticator App machen. Also wie funktioniert es überhaupt? Im Endeffekt basiert das halt eben auf einem so ein Passwort-Algorithmus, OTP nennt sich das Ganze, dass ich halt einfach nur einen QR-Code von der Webseite abfotografiere beziehungsweise notfalls manuell die Nummer eintippen kann. Und dann wird halt eben, wie man das von diesen RSA-Tokens ja kennt, quasi einfach ein zeitabhängiger Code generiert, der also aus der Zeit und diesem Schlüssel, den man halt einmal abfotografiert hat, gebildet wird und der wird einfach dann in der Anmeldung abgefragt und so kann man halt wirklich nur eigentlich nur rein, wenn man das Gerät entsprechend irgendwie hat, was den Code da ausspuckt. Und da gibt's halt einmal den Google Authenticator als App, der hässlich wie die Nacht ist, der halt hauptsächlich für Google Mail mal geschaffen wurde, aber da kann ich halt auch beliebig viele weitere Einträge reinpacken. Und ich habe halt bei mir zum Beispiel auch die Dropbox mittlerweile darüber abgesichert. Oder eben ein Tool, was wesentlich schicker aussieht. Das nennt sich HDE-OTP. Das ist dann irgendeine China-Butze, aber scheint trotzdem ganz gut zu funktionieren. Und das haben wir halt eben da für unseren Nerdic Talking. Und jetzt ist der Mario gerade mal kurz, ist ja nicht mehr der Jüngste, er hält keine zwei Stunden ohne Pause aus. Weil es gibt nämlich noch so eine Sache, also zum einen diese Limited Login Attempts, ich finde das ein bisschen nervig, weil man sich immer selber aussperrt. Also geht mir zumindest manchmal so, wenn man dann etwas komplexere Passwörter hat und man hat dann, ich meine, wenn man es jetzt auf 10 Versuche stellt oder sowas, ist ja okay, aber wenn man halt irgendwie nur 3 Versuche hat und ist dann selber ausgesperrt und kann dann halt auch wirklich gar nichts mehr machen,
Also ich habe es auf 4 standardmäßig so eingestellt und werden wir sehen, wie viele Probleme ich habe. Da fällt mir ein, ich war letztens auf irgendwo, wo ein sogenannter IT-Comedian war, Tobias Schrödel heißt der. Und der hat über humoristische Art und Weise hat er halt so ein paar Sachen aus der IT, so aus dem Sicherheitsbereich gezeigt. Unter anderem eben auch hat er so ein paar Passwörter geknackt in Excel- oder ZIP-Dateien und hat da aufgeführt, das war halt, wenn man jetzt nur siebenstelliges Passwort hat, dass es irgendwie in 1,48 Minuten geknackt ist, dann sind alle Passwortkombinationen durchgebrutforstet, die es überhaupt gibt. Und wenn man jetzt ein achtstelliges hat, dann ist man schon bei über einem Jahr. Also es war schon irgendwie beeindruckend, das nochmal alles so zu sehen und dann auch über diese lustige Art und Weise. Auch nochmal so als Appell quasi, also wirklich mindestens 8, das ist schon ein meilenweiter Unterschied zum siebenstelligen.
Mhm. Genau, kurz bevor du das da, willst du das laufen lassen oder?
Nee, so, es fiel okay. Mir jetzt nur gerade okay. Ein, weil wir jetzt über Sicherheit und Passwortschutz gesprochen hatten.
Aber es gibt für diesen Limited Login Attempts noch einen anderen Ansatz, wie man das machen kann. Und zwar, ich glaube, das ich weiß nicht, ob ich das noch am Server sogar drauf habe. Also es gibt so einen Daemon, der unter Linux einfach diverse Logdateien beobachten kann. Und wenn da halt dann irgendwelche Login-Attempts fehlerhaft waren, dann kann er halt einfach eine Firewall-Regel hochfahren. Und die kannst du eben so einstellen, dass er dann entweder gegen nur die eine IP ist oder auch zum Beispiel ein ganzes Class-C-Netz dann entsprechend aussperrt.
Und wo ist denn der Unterschied an der Stelle, wenn du dich jetzt selber falsch
einloggst? Ja, dann hast du ganz verloren. Aber wenn das jetzt das WordPress nicht unterstützen würde,
ach so, ein okay. Plugin,
dann kannst du es halt eben, oder es geht dann auch für E-Mails, für SSH-Logins, für allen möglichen Schnickschnack. Und da wird halt echt knallhart einfach eine Firewall-Regel hochgefahren und dann hast du halt komplett verloren. Und deswegen finde ich es da auch grenzwertig, weil eben, keine Ahnung, was versehentlich einen falschen irgendwo ein Vertipper in gerade einer E-Mail drin, im E-Mail-Programm und die sagt ja dann nicht immer hier so Camera falsch und dann manchmal versucht es einfach dann immer wieder und dann rups, zups, bist du auf einmal weg. Wenn du eine App hast
zum Beispiel.
Genau.
Dann ja klar.
Bist du halt eben weg. Mhm. Und, aber wenn man halt seinen Server irgendwie besonders sicher bauen möchte, dann kann man das da auch nutzen. Mhm. Für welche, wo hast du eigentlich einen WordPress-Blog?
Privater Natur.
Privater Natur.
Okay. Ich habe einen, so einen Urlaubs-WordPress, den kennst du doch vielleicht.
Ach ja, okay, ja.
Zum Beispiel. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ist jetzt nichts besonders Spannendes. Also sagen wir mal, ist jetzt nichts, wo ich jetzt so ein erhöhtes Risiko vielleicht habe, aber so Brute-Force-Attacken richten sich ja quasi gegen jeden, egal was da jetzt drauf ist.
Ich hatte mir neulich mit der mit dieser Homepage für diese WoW-Gilde, die ich da immer noch hoste, habe ich mir auch was eingetreten. Und zwar haben wir da das DKP über EQDKP ganz normal, aktuellste Version gehabt und irgendwie haben die halt Werbung immer schon drin gehabt. Ich meine, ne, war halt ein kostenloses Programm, man soll halt Werbung einblenden, mir egal. Und da wurde halt der Advertise-Server irgendwie gehackt und hat dann fleißig Schadcode verteilt. Oh, und so hat natürlich dann auch jeder, der dieses DKP verwendet hat, in der aktuellsten Version, wo es auch keinen Patch für gab oder sowas, sich da über, ich glaube, Alvatar war das, irgendein Quatsch geladen. Deswegen, wenn du jetzt mal auf
die. Wie hast du es denn festgestellt?
Ja, die Leute haben gesagt, die Seite wäre halt infiziert, weil das ist ja auch heutzutage in den neuen Browsern ja ganz cool. Da wird ja auch irgendwo im Browser direkt gecheckt, wo gehst du da drauf? Und dann kam halt auch die Warnung, auch wenn du jetzt auf DKP gehst, kommt halt immer noch das Fenster hier, Achtung, Schadcode.
Und wie hast du es wieder bereinigt? Oder wie bist du sicher, dass du alles bereinigt hast?
Also zum einen gab es jetzt eine neue Version, die keine Werbung mehr drin hat, deswegen hat sich da jetzt erledigt. Aber die ist auch leider so neu, dass da kein Inline-Update irgendwie ging, sondern im Prinzip musst du es neu aufspielen und kannst dann nur die alten Sachen importieren. Die ganzen Styles sind weg und da hat sich halt sehr viel geändert von der ganzen Philosophie dahinter. Das ist blöd. Aber die nutzen es halt eh nicht mehr für DKP-Zwecke, sondern machen jetzt Loot Conceal und haben das nur noch so als History und für die Anmeldung und sowas.
Dann war es nicht so tragisch.
Ich habe es dann zwischenzeitlich einfach abgestellt und jetzt halt die neue Version installiert und die läuft jetzt auch unter einer anderen URL, damit eben Google nicht mehr immer, weil ich habe es schon vor Wochen abgestellt und Google sagt immer noch, wenn du drauf gehst, hier, Achtung, da ist Schadcode drauf.
Okay.
Weil wenn du da einmal drin bist in der Liste, dann kommst du schwer wieder raus. Aber es ist halt eben krass, wie schnell man sich sowas eintreten kann, weil mein Server selber ist ja sicher geblieben.
Ja.
Und trotzdem habe ich eben da irgendwie Leute infiziert oder so.
Mhm.
Mal blöd, wenn man irgendwo Werbung drin hat oder sowas dann. Mhm. Genauso schnell kann man sich ja vielleicht mit dem WordPress dann auch was eintreten. Nein.
Sind wir noch nicht am Ende?
Weiß ich nicht. Sind wir?
Was haben wir denn noch groß zu erzählen für heute? Oder andersrum, wenn wir jetzt noch weiter erzählen, was haben wir denn dann noch für die nächsten Folgen?
Aber es ist doch noch so früh.
Ist doch nicht so schlimm.
Nichts Spannendes mehr erlebt in den letzten Wochen. Das passt jetzt auch. Ich habe aber noch am Donnerstag habe ich nämlich einen
hast du noch.
Ein Idol von uns allen wahrscheinlich persönlich zuhören dürfen.
Ich glaube nicht dem Idol, sondern wahrscheinlich eher einem Nachkommling.
Also ja,
du, so. Ich glaube nicht, dass du dem hättest viel zuhören können.
Nein, es war natürlich der Sohn. Und zwar hatten wir nämlich den Horst Zuse als Gastspeaker bei so einer kleinen Firmenveranstaltung gehabt. Und er hat da, ich glaube so, also es ist halt, wer ihn nicht kennt, der Sohn von Konrad Zuse, der Erfinder der modernen Computer. Und der Vortrag war halt, also ich hatte vorhin zum Basti schon im Auto gesagt, ein Beitrag auf Discovery Channel wäre wahrscheinlich jetzt informativer gewesen, aber es war halt schon ganz spannend mal zu sehen. Und er hat halt im Prinzip so einfach die Geschichte erzählt gehabt, hat dann halt viele Fotos und viele...
die Geschichte von seinem Vater.
Genau, die Geschichte von seinem Vater erzählt. Und hat dann eben viele Fotos und auch einige Filmausschnitte so in der Präsentation drin gehabt. Und das ist ja schon krass, einfach wenn man, also hat man natürlich vorher auch schon mal gesehen, aber wie diese Z1 funktioniert hat und wie da halt eben ein Bit aussah, dass es einfach ein riesengroßer mechanischer Schalter war, der halt eben 0 oder 1 war. Und dass man natürlich nicht allzu viele davon dann hatte. Und Also technisch hat er eben die Sachen da durchgegangen, aber eben auch so, dass dann halt eben im Krieg er quasi mit der letzten funktionierenden Maschine irgendwie fliehen konnte. Also jetzt nicht aus Deutschland raus, sondern irgendwo in so ein kleines Dorf. Und dann da im Prinzip den einzigen Computer, den es in Europa damals gab, da in irgendwelchen Heuballen versteckt hatte. Ne? Das ist halt, so muss man sich mal vorstellen.
Und hast du das Gefühl, er hat diesen Vortrag schon millionenmal gehalten?
Also er hat ihn schon mit Sicherheit mehrmals gehalten, aber das war auch einer der Sachen, die man vielleicht nicht, also es war jetzt, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er jemals gelernt hat, wie man sowas vortragen soll. Also es war jetzt nicht wirklich, ich meine, du siehst ja da, ne, dass er jetzt schon ein bisschen häufiger unterwegs ist und das erzählt, aber.
Ja, wahrscheinlich hat er ja auch, also weiß ich nicht, aber wenn er jetzt über seinen Vater spricht, dann hat er ja wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt so viel Neues immer zu erzählen.
Ja, wird schon jedes Mal das Gleiche erzählen,
das denke ich auch. Genau, das macht er jetzt über Jahre hinweg.
Weiß genau, ich jetzt nicht, aber er ist nicht nur Sohn von, sondern er hat erst damit angefangen, als er jetzt Pensionär wurde.
Also, ach so.
Also er ist jetzt nicht schon sein ganzes Leben unterwegs.
Ach so, er macht das jetzt quasi so als nach beruflichem Hobby
genau, hier oder was, wie auch immer. Was er halt gemacht hat, was ganz cool ist, er hat halt dann eben auch jetzt, wo er Pensionär ist, hat er eben eine von den Maschinen jetzt selber nachgebaut.
Mhm.
Die steht jetzt in einem Technologiemuseum irgendwo. Und das war halt auch interessant, da hat er ein paar Fotos von gehabt, wie dann sein Arbeitszimmer in der Zeit aussah. Und der arme DHL-Mensch, der die ganzen Relais hochschleppen musste und so. Das war schon cool. Genau, die neue Z3, die hat er da, siehst du die. Die hat er eben nachgebaut.
Mhm.
Und halt schon ziemlich original, so wie die Z3 auch vorher war. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, diese Verkleidung halt nicht, das ist so mit Klavierlack und sowas, das hat er natürlich auch nicht selber gebaut.
Das ist das Original wahrscheinlich, ne?
Nee, das Original, ich glaube, das gibt's nicht mehr.
Okay.
Das hat er dann auch überall erzählt, wo es noch, also es waren auch so, ja, und diese eine gibt's noch irgendwo einmal da auf der Welt und also es war, naja. Aber interessant war halt dieses, das Erste, was dann damit, was er damit dann mal gemacht hat, in diesem Dorf, wo er war, als er sie ja mal wieder in Betrieb genommen hat, war, der hat irgendwie die Milchabrechnung für die Bauern da gemacht, auf 6 Nachkommastellen genau. Und vorher haben sie halt alle nur ihn da so ein bisschen abgestempelt. Und er hat auch immer wieder gesagt, dass sein Vater verrückt gewesen wäre. Sehr, naja.
Die Milchbauern.
Von einem Verrückten erfunden. Aber es war schon sehr visionär und ja. Was im Vortrag ganz lustig war, ich weiß nicht, ob er nicht mehr ganz so gut hört oder ob es einfach an der Akustik im Raum lag, dass die Boxen halt eben alle in den Zuschauerbereich halt eben gingen. Und immer wenn er so einen Film hatte, hat er immer wieder gesagt, ja, vielleicht können Sie das noch ein bisschen lauter machen. Und uns haben wirklich schon die Ohren geblutet. Und er hat immer noch wieder geschrien, dass es noch lauter gemacht werden soll irgendwie. War schon ein bisschen grenzwertig.
Okay.
Aber war halt auf jeden Fall mal cool gesehen zu haben. So. Gab es auch noch ein Foto, wo der Konrad Zuse den Bill Gates irgendwie getroffen hat, weil Bill Gates gerne ihn mal treffen wollte. Und dann, der war halt als zweites Standbein quasi, war der Künstler, der Herr Zuse. Der hat dann auch in der Zeit nach dem Krieg, um irgendwo überleben zu können, hat er halt eben Holzschnitte verkauft. Deswegen gibt es da in diesem einen Dorf, wo er eben mit der Maschine untergekommen war, in jedem Haus ein Original Zuse-Kunstwerk irgendwie. Und er hatte auf jeden Fall Bill Gates dann halt so ein Ölgemälde gemalt gehabt, eben so ein Porträt von Bill Gates. Und das war dann wohl für den Bill ganz toll, dass er das, und das hängt jetzt wohl angeblich auch in seinem Büro.
Von Bill Gates?
Von Bill Gates, genau.
Toll.
Ja. Also ein selbst, also ein Porträt von ihm, aber gemalt eben
aber von Zuse.
Zuse gemalt, genau. Kann auch wahrscheinlich nicht jeder von sich behaupten, dass er ein Bild von Zuse hat.
Und ist denn dann so ein bisschen von der Persönlichkeit, ist da irgendwie sowas übergesprungen auf dich, dass du so Gänsehaus-Feeling so ein bisschen hast?
Oder hattest? Das war halt ein bisschen, also, weil dafür hat er einfach zu, dafür war die Präsentation einfach nicht mitreißend genug. Also ich fand es jetzt schon interessant und es fanden auch viele andere interessant und, war auf jeden Fall super cool, aber halt eben, das war jetzt eben nicht so mitreißend. Ich hätte es mir auch vielleicht ein bisschen mitreißender vorgestellt vorher.
Ja.
Ja. Aber sonst habe ich auch nichts Spannendes mehr erlebt. Bastian sowieso nicht, der ist nur noch am Arbeiten.
So muss das sein.
Ja, nachdem er jetzt ja jahrelang nichts gemacht hat, eigentlich tut ihm das mal ganz gut.
Ja.
Gut. Dann bleiben wir diesmal unter 2 Stunden.
Genau. Sagen an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Aber dann am Samstag.
Genau, Bastian, am Samstag.
Samstagsabends.
Ich habe dies vernommen.
Perfekt.
Gut, dann tschüss.
Tschüss.